Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So, bevor es hier losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Sollte es neue Hörerinnen und Hörer geben, die uns über Spotify hören, tut uns doch den Gefallen und folgt uns dort. Auf unserer Spotify-Podcast-Seite einfach auf Folgen klicken, das ist dieser Button unter unserem Bild. Direkt daneben ist eine kleine Glocke angezeigt. Da einfach draufdrücken, dann wird euch jede neue Folge sofort angezeigt. Direkt darunter kann man auch noch Sterne verteilen. Also bewertet uns ruhig. Euch kostet das Ganze nur ein müdes Lächeln und 3-4 Sekunden. Uns bringt das aber wahnsinnig viel. Das war's auch schon von mir und jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Viel Spaß. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Endlich wieder zu dritt.
Das war jetzt sehr verzögert.
Ja, ich wollte noch mal kurz durchzählen. Eins,
willst
zwei,
du, willst du noch mal
drei.
Mario anfassen, ob der echt ist?
Ja, wir sitzen hier sehr weit am Tisch voneinander entfernt.
Aus gutem Grund.
Aber er sieht aus wie der echte, denn ihr beim Eurosport, ihr habt ja so Hologramm-Interviews immer, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Nicht, dass das hier auch ein Hologramm-Podcast ist.
Könnten wir mal ausprobieren, ja? Dann ist bei mir auch der halbe Kopf abgeschnitten.
Mario, hast du uns vermisst?
Und wie? Natürlich. Ich habe sogar die Folgen angehört, die ihr ohne mich machen musstet. Oh. Tut mir leid, ich habe es gesagt, es hat leider nicht sollen sein. Wir waren, echt total beschäftigt. Also ich war fast... 12 Stunden am Tag oder so im Eurosport-Studio. Zuerst war ich ja die ersten paar Tage noch in Paris, da war klar, dass es nicht geht, aber dann, als ich wieder hier war, hat es leider zeitlich trotzdem nicht sollen sein. Ich wünschte mir, es hätte geklappt, aber es war leider absolut nicht drin, weil natürlich ihr beide auch nur einen begrenzten Zeitraum immer angeben könnt, wann wer Zeit hat.
Und
diesmal hat es nicht zusammengepasst, man muss es leider so sagen.
Sag mal so, wenn du die Sprachnachrichten mit Matthias Stach eine Minute noch länger gemacht hättest, hätte man das als eigene Folge ausspielen können. Das war sehr unterhaltsam.
Bring den
sehr
eingespielt. Wer macht denn noch den Tennis-Podcast und ist hier ganz raus?
Tja, ja, da müssen wir. French Open geschaut. Habt ihr Roland Garros gesehen?
Ich habe viel geschaut, natürlich viel smarter mit Harter. Ich bin auf jeden Fall schlauer da rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ich kann jetzt auch Rüd und Rune auseinanderhalten. Mhm. Das konnte ich bis dahin nicht.
Ja, wie kommen wir jetzt vom Tennis eigentlich zum Fußball? Das fragen wir uns hier sehr oft beim Nachholspiel. Sehr, sehr oft fragen wir uns das hier. Aber ich sag mal so, wir haben... heute uns ein Thema ausgewählt. Mario, das Thema kommt von dir. Ich habe das Thema vorbereitet, obwohl du es eigentlich machen wolltest. So viel mal zum gläsernen Podcast. Insofern hoffe ich, dass du heute mich wahrscheinlich auch in vielen Bereichen auch so ein bisschen unterstützen kannst mit deinem antrainierten, angelesenen Wissen. Aber ich glaube, die EM 2008 ist uns allen noch sehr präsent. Mario, wir wissen von dir, du hast in vergangenen Folgen immer wieder mal angedeutet, auch schon ausgeführt, dass du auch, glaube ich, da warst damals.
Ja, deswegen hatte ich es eigentlich auch vorgeschlagen, weil ich war die ganzen 3 Wochen dort, um verschiedene Spiele zu sehen und so weiter. Ich war da Volunteer für die UEFA. Das führt jetzt alles zu weit, weil wir haben ja heute noch mehr zu tun in der Folge. Aber letztendlich war ich die ersten 2 Wochen des Turniers in Innsbruck. Mhm. Auf dem Campingplatz habe ich gewohnt.
Nein.
Mit 200 Schweden zusammen, weil die Schweden waren dort stationiert und die Gruppe D war das damals. Ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, wusste selber nicht mehr, aber es war Gruppe D, die hat hauptsächlich in Innsbruck gespielt.
Schweden?
Und deswegen Schweden, Russland, Griechenland und vor allem Spanien.
Oh, nicht schlecht. Ja. Aber dann haben wir heute ja hier in der Folge 2 Menschen zu Gast, die dort vor Ort waren. Das ist ja schon mal ganz cool. Das
richtig.
Bringt uns beide, Hans, du und dich und mich, auf jeden Fall weiter nach vorne.
Denn der zweite ist die Kommentatorenlegende vom ZDF, Béla Réthy, der im Ruhestand jetzt ein bisschen Zeit hat und jetzt auch mal bei Nachholspiel vorbeischaut. Ich muss sagen, ich fühle mich extrem geehrt, denn mit Béla Réthy sind wir alle aufgewachsen. Béla Réthy hat so viele WM- und EM-Endspiele kommentiert und vor allem auch Oliver Bierhoff und das Golden Goal eigentlich zu 50% mit ins Tor geschrien.
Der Ball war ja auch nicht doll genug.
So ist es, ja. Ich habe mal in der Vorbereitung die Tabs gezählt, die ich offen hatte. Es waren, glaube ich, am Ende fast so 30 und das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das Thema umfangreich ist. Ich habe es mal so ein bisschen mit Kofferpacken verglichen. Wenn man in den Urlaub fliegt, man packt meistens zu viel ein. Heute, glaube ich, haben wir auch uns zu viele Themen vorgenommen, ich vor allem, aber ich glaube, Bela Riti ist genau der richtige Gast, der auch vieles unterhaltsam auf den Punkt bringen kann. Das Ganze am Telefon hat er damals auch geschafft, denn wir werden natürlich mit ihm auch über das historische Ereignis sprechen, dass im Halbfinale Türkei gegen Deutschland irgendwann einfach das Bild abgerauscht ist. Und ich glaube, 30 Millionen Menschen vor dem Fernseher als auch beim Public Viewing sich dachten, hä, was ist denn jetzt los? Ausgerechnet bei diesem Spiel. Aber es gibt noch so viele andere Themen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Bilder im Kopf habe, dann denke ich an Schweini mit blondierten Haaren. Ich denke an Schweini mit Löw auf der Tribüne. Ich denke an Schweini mit Angela Merkel auf der Tribüne. Ich denke an den Freistoß der Nation. Ich denke an spielstarke Niederländer und sehr spielstarke Russen. Ich denke an Xavi und Pässe wie aus dem Paradies. Ich denke an David Villa, der, glaube ich, für Villarriba und Villarbajo getroffen hat.
So viel denkt er aber sonst nicht, ne?
Den habe ich mir aber aufgeschrieben.
Ja, der man hat es kaum gemerkt.
Ich denke an enttäuschende Welt- und Europameister und ich denke an Last-Minute-Siege und vor allem an eine Regenschlacht. Das alles ist eine von vielen Geschichten der Euro 2008 und sie hat stattgefunden in Österreich und der Schweiz. Das hast du eben schon erzählt, Mario.
Ich denke, also bin ich.
Ich denke, also bin ich. Das war jetzt eben grammatikalisch nicht so richtig. Ne? Ich sollte mir hier alles aufschreiben, damit es auch alles flüssig und sauber läuft. Jetzt aber die Frage erstmal an Olli, wenn ich jetzt Euro 2008 sage, welche Erinnerungen hast du sofort im Kopf? Oder habe ich dir sogar schon eine geklaut mit meinen ganzen Bildern?
Ja, geklaut nicht, sondern du hast sie angeteased. Also ich freue mich natürlich sowieso, dass Bela Riti heute hier bei uns zu Gast sein wird. Vor allem auch aus dem Grund, ich habe damals 2008 bei uns, ich komme ja aus Hameln in Niedersachsen, da kommt der Rattenfänger her und dementsprechend heißt natürlich auch völlig logisch die große Eventhalle bei uns Rattenfängerhalle. Und dort habe ich das Spiel Deutschland gegen Türkei moderiert. Da gab es ein großes Public Viewing in der Halle und da war eine Stimmung drin, deutsche Hymne, türkische Hymne, wirklich echt viel Radau, so Tröten und es roch nach Bier und Bratwurst und es war wirklich richtig geil. Ja, und dann war das Bild weg und da bin ich wirklich einfach sehr gespannt, was Bela uns da gleich zu erzählen wird, denn für uns als Zuschauer war das ja schon ungewohnt und seltsam. Für ihn, der ja damit arbeiten muss, wird das Ganze ja noch viel seltsamer und viel unerwarteter gewesen sein.
Ja, bei mir ist ganz schwer, weil die Europameisterschaft 2008, die hat so unfassbar viele Geschichten. Ich werde die heute auch nicht schaffen, alle zu erzählen, weil erstens wollen wir Bela hören und zweitens dauert das sonst wirklich Stunden, weil das war das Turnier, bei dem ich Martin Theiler kennengelernt habe. Und der hat uns natürlich hier die vergangenen Jahre auch begleitet. Ich war, wie gesagt, ich war für die UEFA dort als Volunteer. Ich habe kein Geld verdient und ich habe auch den Campingplatz, bei dem ich dann war, selber bezahlen müssen und so weiter. Aber ich habe eine Akkreditierung bekommen und konnte zumindest zu den Spielen gehen. Und ein halbes Jahr vorher oder so habe ich eben davon mitbekommen, dass die Volunteers suchen und dazu musste man aber zu einem Bewerbungsgespräch nach Innsbruck fahren. Und dann, das war von uns aus dem Allgäu 2,5 Stunden, da habe ich mir gedacht, puh, also da haben sich wohl 15 oder 20.000 Leute beworben auf diese paar Stellen, die es da gab, in verschiedenen Bereichen. Da habe ich gedacht, ob es das wert ist, aber gut, habe ich mir gedacht, gut, fahre ich nach Innsbruck, bin da hingefahren, war in einem Vorstellungsgespräch und dann haben die gefragt, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte Volunteer sein auf der Pressetribüne. Weil es gab ganz, ganz viele, also du musstest ja auch Leute in der Stadt finden, die sagen, wo es zum Stadion geht und Parkplatzeinweiser und im Stadion und hier und da. Da habe ich gesagt, ich möchte, es hieß Media Stand Volunteer. Da haben sie gesagt, ja, da gibt's nur 4 Plätze. Da habe ich gesagt, ist egal, dann mache ich entweder eine von den 4 oder halt nicht, aber sonst möchte ich nicht 2 Wochen auf dem Campingplatz wohnen, wenn ich dann, also das hat sich für mich halt nicht gelohnt.
Mit den ganzen Schwedinnen, meinst du?
Ja, das wusste ich da noch nicht, ein halbes Jahr vorher. Ja, und dann habe ich irgendwann Post bekommen, ja klar, hier, Media Stand Volunteer. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir das doch so. Und ja.
War vielleicht bei Bela auch so, der hat gesagt, ich fahre da nur hin, wenn ich am Ende auch Finale kommentieren darf.
Achso, ich dachte, wenn ich mit den Schwedinnen auf dem Campingplatz.
Und da gab es den Satz, da gibt es doch nur einen Platz, Bela. Ja,
ja, so reicht mir ja, ich bin ja nur eine Person. Ne?
Aber
ja,
vielleicht machen wir auch nachher das Bela-Battle, das heißt, Olli und ich entscheiden am Ende, wer die besseren Anekdoten hat von Ford. Ich habe Zeit, also
ja, ja.
Hängt ja, ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Bela geht, aber ich werde nicht alle erzählen können.
Also, was natürlich am Ende auch eine ganz große Überschrift für dieses Turnier ist, also wenn 2006 das Sommermärchen, der, sagen wir mal, die Wiederauferstehung oder die Auferlebung des deutschen Fußballs war, dann war natürlich 2008 der Beginn einer neuen Ära. Es war das erste Turnier von Joachim Löw als Bundestrainer und er hatte in den knapp 2 Jahren zuvor 17 Debütanten eingesetzt, hatte das System umgestellt. Löw stand für eine kontrollierte Offensive, wollte insgesamt den deutschen Fußball schöner werden lassen und er war sehr auf Umschaltspiel fokussiert und auf einen flüssigen Ball, wenn man das so sagen kann. Er wollte also auch keine Fouls im Mittelfeld. Wir wissen, unter Löw, es gab viele Turniere, irgendwann hat er auch Standard-Experten eingesetzt, die dann vor allem 2014 zum Erfolg geführt haben. Die Baustellen des deutschen Fußballs, vielmehr der deutschen Nationalmannschaft, waren Torhüter Jens Lehmann, muss man ganz klar sagen, denn der saß bei Arsenal nur auf der Bank, hatte auch in der Vorbereitung nicht so viel Sicherheit ausgestrahlt. Es gibt die typischen Günter Netzer, Gerd Delling-Analysen nach Testspielen, wo immer wieder auch über Lehmann gesprochen wurde. Wir wissen, Jens Lehmann war sehr von sich selbst überzeugt, hatte natürlich auch bei der WM 2006 das Duell gegen Oliver Kahn gewonnen, aber Jens Lehmann war eben Weltklasse, aber auch immer wieder mal für so ein Lapsus auch ganz gut.
Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der bei Arsenal zu dem Zeitpunkt 2008 gar nicht mehr die Nummer 1 war. Hattest du das noch drauf? Der ist ja dann kurze Zeit später wahrscheinlich nach Stuttgart gewechselt, weiß ich gar nicht. 2009, 2008, 2010.
Ja, ich wusste nicht genau, welches Jahr. 2006 war Arsenal ja im Champions-League-Finale gegen Barcelona. Da hat er ja rot bekommen, ganz, ganz früh, glaube ich. Ja, danach ging es abwärts. Aber ob das jetzt 7 oder 8 war, wusste ich jetzt
ja, krass,
gesagt,
okay,
nicht mehr auswendig.
Dann hatten wir in der deutschen Defensive auch einen Schwachpunkt, in Anführungszeichen. Christoph Metzelder war lange verletzt und war erst einen Monat vor der Europameisterschaft wieder einsatzfähig, also wenig Spielpraxis. Dann fiel Bernd Schneider verletzt aus. Er war im rechten Mittelfeld so etwas wie der Impulsgeber und Kreativkopf.
Der da noch dabei war.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und Miro Klose hatte auch keine sehr gute Rückrunde bei den Bayern gespielt, war nicht so wirklich in Torlaune. Das heißt, auch da machte man sich Gedanken, ob das in der Offensive alles reicht. Was machte Hoffnung wiederum? Der oft beschworene Teamgeist. Also wir sind ein Team, das war so, oder ist ja grundsätzlich bei deutschen Nationalmannschaften vor und während großer Turniere so ein bisschen der USP. Also
zumindest den, den man nach außen,
so ist es, genau,
verkauft.
Dann war man, glaube ich, auch in der schwächsten EM-Gruppe mit Polen, Kroatien und Gastgeber Österreich. Und Michael Ballack, so hat es Günter Netzer gesagt, im Vorlauf eines Testspiels, war in der besten physischen Verfassung, die er bis dahin gesehen hatte. Und Günter Netzer ist ja jemand, der sich im Fußball sehr gut auskannte.
Stand ja auch 2-8 im Champions-League-Finale in Moskau damals mit Chelsea gegen
Man United.
Ist, hat den Elfmeter auch im Elfmeterschießen verwandelt, ist ja dann trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen, wegen John Terry, glaube ich, der weggerutscht
ist. Ja, ja, viele sind ausgerutscht, ja.
Ja.
Oder einer, von dem gibt es das berühmte Foto, aber ich glaube, der war insgesamt ein
Starkregen. Ja, ja, aber ich will nur sagen, er war halt wirklich, der war Leistungsträger, Topverdiener, ja schon fast Weltstar bei Chelsea, muss man ja nun wirklich sagen.
Und gerade in der Nationalmannschaft logischerweise als Capitano der Kopf und Michael Ballack hat ja gefühlt auf jeder Position auch den Unterschied gemacht. Also mit seinem Kopfballspiel, mit seinem Abschluss, aber auch mit seiner Zweikampfstärke. Ballack war immer da, wo es gebrannt hat und hat meistens den Brand auch gelöscht. Wir springen mal rein ins erste Spiel. Auftakt gegen Polen. Es gab einen EM-Fluch. Seit fast 12 Jahren hatte Deutschland kein EM-Spiel mehr gewonnen. Klingt jetzt erstmal saulang, aber wir kommen ja vom EM-Titel 96. Dann hatten wir den Tiefpunkt 2000. 2004 haben wir ja auch schon beim Nachholspiel behandelt, war auch nicht so dolle. Und dann eben 2008.
Das Finale 96 war das letzte gewonnene Europameisterschaftsspiel.
Richtig.
Wenn es 2000 und 2004 ja, so schlecht war, wie wir gerade alle denken,
verrückt,
dann hat es eine Weile gedauert, ja.
Dann haben wir natürlich mit Polen eine Mannschaft, die mit vielen Bundesligaspielern auch gespickt war. Wir schauen mal auf die deutsche Startelf. Wir haben Lehmann, Mertesacker, Metzelder, Jansen und Lahm, die so gesehen den Abwehrverbund gebildet haben. Wir haben Frings und Ballack, Podolski im linken Mittelfeld, das war eine Überraschung, und Clemens Fritz auf der rechten Seite Mittelfeld, das hat mich wiederum gewundert, und vorne im Angriff Miro Klose und Mario Gomez.
Zwei klassische Mittelstürmer.
Damals noch zwei Stürmer, aber was mich jetzt vor allem überrascht, ist Fritz. Da hatte ich überhaupt nicht mehr auf der Rechnung. Also gar nicht. Wenn ihr mich gefragt hättet, war der damals dabei, hätte ich gesagt, bestimmt nicht.
Ich weiß nur,
dass der von Beginn an gespielt hat rechts.
Ja.
Ich
weiß nur, da wird Hans bestimmt auch noch dann drauf kommen. Also im Laufe des Turniers, gerade in der K.O.-Phase, wird ja im Mittelfeld dann auch noch relativ wild durchgemischt. Da kommen noch so ein, zwei Namen, mit denen man, glaube ich, vorher quasi nicht in der Startelf gerechnet hätte. Also das wird noch sehr interessant, entweder weil irgendwelche Spieler angeschlagen waren oder halt, weil sie nicht ganz so überzeugen konnten. Mal gucken.
Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über ein großes Turnier, ein sehr anekdotenreiches Turnier. Aber jetzt wollen wir mal Stimmung aufkommen lassen.
Gomez. Lukas Podolski. Der erste Sieg bei der EM seit 1996.
Fluch gebrochen.
Und dann auch noch Lukas Podolski gegen sein Geburtsland, gegen sein Heimatland sozusagen. Das Spiel, ehrlich gesagt, Mario, ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich anders, weil du ja deutlich näher dran warst 2008, aber das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dieses Spiel, diese Tore.
Ja, muss ich ehrlich sagen, ich war zwar näher dran, aber ich war halt die ganze Zeit in Innsbruck.
Bei den Schweden.
Und ich,
ja.
Aber ich meine, Deutschland hat entweder in Wien gespielt oder sogar in Klagenfurt, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel, aber irgendeins von den Vorrundenspielen von Deutschland war in Klagenfurt.
Okay.
Und dadurch, dass ich an den Matchdays immer im Stadion war in Innsbruck und dann gab es ja immer diesen sogenannten Matchday minus one, weil man nicht mehr sagt, der Tag vor dem Spiel. Da war natürlich immer Training. Und deswegen habe ich von den anderen gar nicht immer alles sehen können. Also ich kann mich wirklich momentan nicht erinnern, aber was ich immer weiß, ist, wie das zweite Spiel der deutschen Mannschaft
witzig,
bei einem Turnier
sagst.
Ausging, weil das war immer grundsätzlich beschissen.
Das stimmt. Die deutsche Mannschaft hat oft im zweiten Spiel schon sehr viel Spannung aufgebaut oder mitgebracht. Deine Erinnerungen sind gar nicht so schlecht. Es war Klagenfurt.
Das erste sogar.
Genau, das erste war in Klagenfurt. Und man muss dazu sagen, Vorlage zweimal von Miro Klose. Das heißt, beide Spieler in der deutschen Nationalmannschaft mit polnischen Wurzeln, genau, ausgerechnet.
Da hast du zwei Mittelstürmer auf dem Feld und Lukas Podolski macht die Tore.
Ja.
Auch skurril.
Der linke Mittelfeldspieler.
Richtig. Das war sicherlich von Jogi Löw schon mal eine sehr gute Entscheidung bei seinem ersten Turnier. Nach ganz viel Euphorie setzte dann aber, wie so oft, im zweiten Spiel auch wieder Ernüchterung ein. Es gab eine 1:2 Niederlage gegen Kroatien. Das Spiel hatte sehr viel Härte, sehr viele Beine wurden gegen Podolski eingesetzt.
Jetzt kommt eine Quizfrage. Hans, du weißt es wahrscheinlich sowieso. Wer war, wenn wir gerade über linke Mittelfeldspieler reden, wer war auf der linken Außenbahn in dem Spiel bei Kroatien?
Ivica Olic? Nee? Oh, wenn du es so sagst, na, der war jetzt aber noch nicht Luka Modric da, oder?
Niko Kovac. Der war auf jeden Fall auf dem Platz.
Also ihr seid schon nicht schlecht, aber der Name ist noch größer.
Muss ich.
Daniel Pranjic.
Nein!
Der danach zum FC Bayern gewechselt ist.
Ja.
Ja.
Und ist der nach dem Turnier dahin gewechselt?
Ein oder zwei Jahre später, als Louis van Gaal kam, dann hieß es immer wieder, ja, der hat doch gegen Deutschland gut gespielt. Und ich glaube, ich weiß es nicht und ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, muss ich zugeben. Ich glaube, der hat vielleicht sogar ein Tor vorbereitet von Kroatien. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher.
Auf jeden Fall hat Olic getroffen in dem Spiel. Es war der zweite Treffer für die Kroaten. Der erste fiel im ersten Durchgang durch Srna. Dann kam Olic im zweiten Durchgang. Das heißt, die Nummer war schon relativ deutlich für
Srna und Pranjic, das muss die linke Seite gewesen sein.
Srna von dann später bei Donetsk, ne? Richtig geil, der Kapitän, ja.
Und das DFB-Team war körperlich überfordert. Es gab in der Vorbereitung schon Tendenzen, dass vielleicht, klingt jetzt blöd, bei dem Leistungssport, dass vielleicht zu viel trainiert wurde, denn es, wie das oft so ist, du hast irgendwie eine sehr intensive Phase, wo du dann wirklich über Sprinttraining, über Krafttraining alles wirklich in die Waagschale wirfst und versuchst, die Mannschaft fit zu bekommen und dann hast du schwere Beine, wenn du dann irgendwie gegen Weißrussland oder gegen wen auch immer spielst von einem großen Turnier, aber Kroatien war eben physisch sehr stark und die deutsche Mannschaft hatte wirklich Schwierigkeiten. Dazu kam noch, dass sie ideenlos und sehr fehleranfällig waren. Und am Ende muss man auch sagen, sind die Partien gegen Kroatien, siehe 98, immer auch unangenehm, was ja auch die Kroaten natürlich am Ende als Fußballnation auch extrem auszeichnet.
Gab es da nicht einen Platzverweis für Deutschland in dem
Danke,
Spiel?
Danke, da wollte ich jetzt drauf hinauskommen.
Irgendwie Poldi, Schweini, einer von beiden?
Richtig, Bastian Schweinsteiger hat sich hinten raus zu einer Tätigkeit in Anführungszeichen hinreißen lassen. Also er schubst. Sein Gegenspieler geht dann auch vom Platz, also sieht glatt rot, geht vom Platz, zeigt auch dann den Vogel im Sinne von, ist doch nicht euer Ernst, dass man dafür rot zeigt, war aber nach dem ersten Spiel eine zusätzliche Ernüchterung, weil du natürlich dachtest, okay, wir haben uns da mit Podolski, mit Schweinsteiger, immer noch diese 2006 jungen Wilden, die uns jetzt auch in diesem Turnier irgendwo durch die Euphorie auch tragen können. Und dann fliegt einer von den beiden vom Platz. Das war natürlich dann am Ende so, ja, der Punkt oder die Krönung der blöden Niederlage.
Und es ging 0-2 aus oder 1-2? Was hattest du gesagt? 1-2. Das heißt, Deutschland konnte noch den Anschlusstreffer irgendwann erzielen, oder was?
Genau, der Anschlusstreffer ist noch gefallen, aber im Großen und Ganzen war es natürlich dann auch zu spät. Anschlusstreffer fiel durch Lukas Podolski.
Ja, krass, 3 Tore nach 2 Spielen.
Aber trotzdem auch nur 3 Punkte.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber das, ich hatte das nicht mehr so. Ja, Lukas Podolski, Vereinskarriere, der hat ja jetzt, glaube ich, nochmal um 1, 2, 3 Jahre verlängert bei Górnik Zabrze in Polen. Ich finde das so krass, dass diese Vereinskarriere auch so, das fadet so aus. Man hat das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der ja auch eine Zeit hatte, wo wirklich sehr, sehr viel ging. Auch bei Arsenal zum Beispiel.
Ich fand es grundsätzlich nie verkehrt, wenn Lukas Podolski nicht ganz vorne links spielt, sondern ein bisschen weiter hinten. Erstens mal hat er einen guten Schuss gehabt, der konnte auch aus der zweiten Reihe mal abziehen. Und zweitens hatte ich den Eindruck, dass er sich ganz vorne nicht so wohlfühlt, will ich nicht sagen, weil wahrscheinlich tut er das schon, aber nicht ganz so viel der Mannschaft bringt, wie wenn er ein kleines bisschen weiter hinten spielt. Deswegen, ich wusste nicht mehr, dass es bei dem Turnier der Fall war, aber wenn Hans das sagt, dann ist natürlich umso besser, dass es in dem Fall auch noch funktioniert hat mit 3 Toren in den ersten 2 Spielen.
Wir reisen von Klagenfurt in die Hauptstadt Österreichs. Ich will dich so ein bisschen mitnehmen, denn du bist ja vor Ort gewesen und
ja.
Vielleicht ist ja irgendwann mal der DFB-Bus an dir vorbeigefahren.
Der nicht, aber ich kann euch ein bisschen was erzählen zu.
Wobei ich weiß gar nicht, ob du von Klagenfurt,
ihr wissen wollt,
von Klagenfurt nach Wien, ist das eine Busreise oder eher ein Flug?
Ist in Österreich.
Ich glaube eher, du musst erstmal einen Flughafen finden.
Ich wollte witzig sein, du bist gemein.
Nein, aber ich weiß es gar nicht. Doch, Klagenfurt hat wahrscheinlich einen. Naja, ich habe keine Ahnung.
Klagenfurt
aber
hat einen Flughafen, ich glaube ja.
Schon, ja. Gut, hoffentlich sind sie trotzdem Bus gefahren, aber ja. Man weiß es nicht so genau.
Ja, wollen wir denn Marius Anekdoten aus der Gruppenphase jetzt dazu holen oder wollen wir die deutsche Gruppenphase?
Wir wollen die gar nicht hören, weil wir wollen Bela auch nicht unter Druck setzen. Also es gibt heute das Bela-Battle, das heißt, Mario darf als Herausforderer eigentlich nur nachlegen, oder?
Oder ja, okay. Ja,
kannst du auch vorher eine raushauen, wie du magst. Also was,
nee, ich bin da ganz flexibel. Ich muss auch gar nicht. Also,
doch.
Aber ich erzähle eine, die aber nicht sportlich ist. Vielleicht ist es so rum besser, oder? Weil es war ein Spiel, ich weiß nicht mehr welches. Und ich
so
war
fängt
ja,
schon mal gut an.
Wie gesagt,
ist auch gut, wenn du das, da kann ich in der Zwischenzeit gucken, wie es weitergegangen
ja,
ist.
Ja, also, schau du mal. Gut. Ich erzähle jetzt ein bisschen
erzähl
was.
Mal.
Also, es gab 3 Spiele in der Vorrunde im Stadion. Das heißt eigentlich Tivoli, aber es wurde für die Europameisterschaft in Innsbruck ein bisschen vergrößert. Deswegen hieß es Tivoli neu. Hinterher wurde es abgebaut. Das heißt wieder Tivoli alt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Aber ich war, wie gesagt, einer der Media Stand Volunteers. Und man musste den Kommentatoren eigentlich nur zeigen, wo sie sitzen, wenn wer sich nicht zurechtfindet oder mal dringend was zu trinken braucht, weil er sich beim Kommentar verschluckt hat oder wie auch immer. Man musste halt da sein. Eines Tages kam bei einem Spiel Oliver Pocher daher.
Oh, war ja.
Auf die Pressetribüne, setzt sich dahin mit einem Kumpel und fragt mich, gibt's hier was zu essen? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin nicht vom Catering, ich habe keine Ahnung, wo es was zu essen gibt, aber wenn du willst, schenke ich dir mein Duplo. Ich hatte ein Duplo dabei in so einer Tasche, habe ich ihm das Duplo gegeben, ja danke und so, war total nett, also kann nichts in dem Fall gegen Oliver Pocher sagen. Und dann hat er aber den Eindruck erweckt, als hätte er hinterher immer noch Hunger nach dem Duplo, komischerweise. Dann bin ich kurz raus und habe ihm Leberkäse gebracht.
Ja.
Und dann gebe sie ihm und habe gesagt, ey, ich weiß, du bist Hannover-Fan. Er hatte eine echt schwere Saison, du hast nicht viel zu lachen, aber am Hunger soll es nun wirklich nicht scheitern. Ja. Und habe ihm das Ding gegeben und dann hat er mir 10 Euro geschenkt dafür. Und dann habe ich 50% oder sogar 100% plus gemacht zwischen Leberkäse-Semmel-Kauf und Abgabe bei Oliver Pocher.
Ach, das heißt, du musstest die Leberkäse-Semmel auch kaufen?
Ja, ich bin einfach schnell raus, weil es gab da nichts zu essen.
Ja, okay. Ja.
Aber nur, um auch kurz andere Marken zu nennen, wenn du einen Twix dabei gehabt hättest.
Dann hätte er 2 gehabt und er wäre satt geworden.
Oder du hättest 1 noch für dich behalten können.
Twix-Semmel.
Ja.
Auch schön.
Ja. Das war jetzt die langweiligste Geschichte, aber über das Sportliche durfte ich ja nicht
sprechen. Ja, wir warten jetzt erstmal. Bela kommt jetzt gleich mit guten Geschichten, glaube ich, und danach will ich noch ein paar harter Geschichten hören, bitte.
Jetzt haben wir erstmal Endspielstimmung. In dem Fall letztes Vorrundenspiel gegen einen der beiden Gastgeber, gegen Österreich. 1 Punkt hätte fürs Viertelfinale gereicht, für die Löw-Elf. Es gibt 3 Szenen, die für mich in diesem Spiel ausschlaggebend sind, die auch, glaube ich, mir bis heute auch im Kopf sind.
Wie viel? 3?
3, ja. Das ist einmal Mario Gomez und die Frage, wie kann er die nicht machen?
Ja, das ist eine fiese Szene, da können
wir gleich
drüber sprechen.
Ja, ja, ja.
wir müssen jetzt auch gar nicht darüber ironisch sprechen.
Nein, ironisch.
Nur Mario Gomez hat nach dieser Szene, ist er wirklich zum Boomer
dazu geworden. Ja, das war der ärgste Hund.
Und es gab auch andere Situationen, die aber ganz viele Stürmer auch haben, in Summe. Nur Mario Gomez ist natürlich quasi immer dann als Synonym behandelt worden, als der Chancentod und der die Dinger nicht macht.
Ich meine, das gibt es bis heute noch. Wir hatten vor kurzem das Champions-League-Finale, jetzt reden alle über Lukaku, weil er ihn auch nicht reinbringt und bei Gomez damals, der es halt auch nicht schafft und so. Es gibt manchmal Szenen, da schaust du einfach saublöd aus, wenn das alles aus 2-3 Metern passiert. Und natürlich denkt man immer, drück doch einen Ball einfach auf den Boden, dann kann er schon nicht drüber gehen. Sondern dann geht er halt irgendwie rein. Aber das passiert alles in Sekundenbruchteilen. Er kriegt ihn irgendwie blöd ans Schienbein und schwuppdiwupp ist das weg.
Aber ist es nicht verrückt? Mario Gomez hat bei vielen Clubs wirklich gut gespielt. Unter anderem hier auch in München beim FC Bayern. Aber wenn du jetzt hier raus auf die Straße gehst, 100 Leute fragst, werden dir 100 pro, wenn du sagst, was fällt dir als erstes zu Mario Gomez ein, werden dir mindestens 50% der Leute sagen, EM28 gegen Österreich, Chancentod.
Um es mit Werner Schulze-Erdl zu sagen. 100 Leute haben wir gefragt.
Ja, aber, aber ist das nicht verrückt? Der Typ ist Torschützenkönig in der Türkei geworden, mit Beşiktaş damals. Hat danach auch noch sehr viele wichtige Tore erzielt. Hat vorher mitgeholfen, den VfB Stuttgart zur deutschen Meisterschaft zu schießen.
Ja, und er ist dann auch noch zu den Bayern gegangen. Und wir haben über die Champions League Halbfinals gegen den FC Barcelona gesprochen. Und das 3-0 und das 4-0 2013. Ja. Da hat er auch gespielt. Und klar, da war Mandzukic in der Saison trotzdem eigentlich schon wieder vor ihm. Aber die Jahre davor.
Es gäbe
Gomez war wirklich ein guter Mittelstürmer, aber ich verstehe auch, dass man sich natürlich an dieser Szene ein bisschen aufhängen kann, wenn man es möchte, aber es wird ihm nicht gerecht.
Aber das Spiel, ich kann mich daran erinnern, es war ja nicht nur Mario Gomez, es gab ein paar Chancen und ich weiß noch, das Spiel habe ich mit sehr vielen Kumpels, damals im Studium war ich da in Bremen ja, habe das mit vielen Kumpels in Bremen zusammengeguckt, wir waren glaube ich so 15 Leute, haben das auf Leinwand mit dem Beamer geguckt und du bist ja verzweifelt. Also es war irgendwie klar, ey, diese Österreicher, die besiegst du, die sind nicht so gut. Und das Ding wollte und wollte nicht reingehen.
Womit wir zur zweiten Szene dieses Spiels kommen, die ich immer noch im Kopf habe, und zwar die beiden Trainer, Joachim Löw und der ÖFB-Coach Josef Hickersberger, die auf die Tribüne geschickt werden. Beide haben sich viele Scharmützel geliefert. Vierter Offizieller hat irgendwann gesagt, Feierabend, jetzt runter mit euch beiden. Schon auch kurios, habe ich bis dahin als Fußballfan auch noch nie gesehen, dass bei einem Turnier wie einer Europameisterschaft beide Trainer einfach
ja, sowieso auch in der Bundesliga habe ich das auch noch nie gesehen, dass beide Trainer gleichzeitig vom Platz oder auf die Tribüne geschickt werden. Sie haben sich ja aber auch sofort vertragen, haben sich dann verbrüdert, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, und sind dann so Arm in Arm hoch die Tribüne gegangen.
Ich glaube, Hickersberger hat gefragt, Jogi, hast du Kippen dabei?
Ja, man kennt das Bild ja von Jogi.
Ja, genau.
Wie das war doch bei dem Spiel.
Ja, oder? Schön, erstmal eine durchgezogen, klar. Und die dritte Szene ist natürlich der Freistoß der Nation.
Absolut Screamer. Screamer ist ja so eine schöne Beschreibung für Fernschüsse. Steven Gerrard hat davon ungefähr 74 erzielt in der Premier League, aber auch Frank Lampard und noch diverse andere Mittelfeldspieler, wo ja wirklich Michael Ballack sich problemlos einreihen konnte damals. Dieses Tor, später sagte man ja auch, ein Tor des Willens. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Slow-Mo von Michael Ballacks Gesicht auch gesehen habe dabei. Wie er wirklich die Zähne, das sah aus wie aus einem Asterix-Comic.
Das
wie
Gesicht
die Zähne fletscht.
Das Gesicht ist fast besser als der Schuss.
Ja. Tor des Jahres, glaube ich, gewählt worden, oder?
So ist
mich alles täuscht,
ja.
2-8.
Und wir reden von der 49. Spielminute. Wir reden von dem Knoten, der geplatzt ist. Die internationale Presse hat natürlich das Gesicht, aber auch den Schuss abgefeiert. Es waren 121 Stundenkilometer. Es waren rund 20 Meter. Und es war das einzige Tor des Spiels. Und am Ende hat natürlich die Presse diese Willensstärke gefeiert, auf der anderen Seite aber auch gesagt, ey Leute, ihr spielt gegen den Gastgeber, einen der Gastgeber, okay, aber ihr spielt gegen Österreich und die sind eher unterklassig und ihr habt hier als deutsche Fußballnation irgendwie auch immer den Anspruch, bis ins Finale zu kommen und das war ein bisschen dürftig von euch.
Wie gesagt, wir haben da gesessen, haben gewartet und gezittert und gebibbert und waren auch ein bisschen enttäuscht. Klar hat man dann wie verrückt gejubelt, das hat mich so ein bisschen erinnert, ein paar Jahre später ja, Hans, das haben wir hier ein Zimmer weiter geguckt, bei der Was war das? WM 2018, Deutschland gegen Schweden, das Großfreistoßtor. Das war ja so eine ähnliche Erleichterung und Erlösung. Aber in dem Moment war dann irgendwie auch klar, also so ein Moment lässt ja auch darüber hinwegtäuschen, dass vorher sehr viel falsch gelaufen ist.
Ja. Es gab eine Zeitung, die dann diese Geschwindigkeit des Schusses, also es gibt auch jetzt wieder physikalische Theorien, da sind wir wieder bei Roberto Carlos, die will ich jetzt hier nicht ausführen, weil ich glaube, wir haben damals in der Folge auch sehr viele Nachholspielhörer verloren, weil es einfach dann zu komplex war. Aber es gab dann eben witzige Vergleiche, also ist der Schuss von Michael Ballack so schnell gewesen wie ein Auto? Nein, natürlich nicht. Es gibt Autos, die sind schneller. Dann gab es den Vergleich mit Skifahrern. Und dann gab es aber einen Skifahrer, der irgendwie irgendwann mal 200 km/h gefahren ist. Und am Ende haben sich alle darauf geeinigt, der Schuss von Michael Ballack, der Freistoß, war schneller als ein Gepard.
Kannst du dich noch daran erinnern, Mario, wo du dieses Spiel gesehen hast? Dieses Tor, vielleicht sogar in Innsbruck mit ganz vielen Schweden auf dem Campingplatz?
Keine Ahnung mehr. Ja, aber was ich euch sagen kann, ist, wenn die Gruppenphase nämlich jetzt hier vorbei ist, dass meine Schweden und auch meine Spanier, die da auch gespielt haben, wirklich extrem gut waren. Also die Schweden nicht so sehr, aber die Spanier, die haben das erste Spiel gegen Russland gespielt. Es war ein 4-1.
Ja.
David Villa hat 3 Tore gemacht. Da war ein
unterschätzter Stürmer übrigens.
Da war ein Mittelfeld mit Xavi, Iniesta und so weiter, diese ganzen großen Namen. Das war eine Mannschaft, die unwahrscheinlich gut war. Also wirklich sensationell gespielt hat gegen Russland mit Andrei Aschavin, der damals auch gerade in seiner, ja,
schon in seiner Prime
Zeit war.
Also und wer war der Trainer?
Von
Güs Hiddink.
Ja.
Güs Hiddink.
Und bei Güs Hiddink ist es ja immer so, das hat man 2-2 bei den Südkoreanern schon gesehen und auch einige Male danach noch, dass er, wenn er bei EM und WM ein Team übernommen hat, die waren nicht nur technisch stark, sondern die hatten auch eine riesige Kondition. Weshalb es bei dem Turnier übrigens auch Gerüchte gab rund um Dopingmissbrauch und so weiter, weil irgendwann die Leute gesagt haben, es kann doch nicht wahr sein, dass die Hiddink-Teams immer bis in die letzte Sekunde noch Kondition haben. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Dem ist dann nachgegangen worden, aber es wurde nichts aufgedeckt. Dann später kam natürlich durch russisches Staatsdoping und so weiter, kam nochmal so ein Geschmäckle rein. Aber das fand ich auch da wirklich beeindruckend. Da kommen wir im Laufe des Turniers dann noch zu, wie gut diese Russen waren. Das war unfassbar.
Ich danke euch sehr, dass wir jetzt mal einen kurzen Ausflug in die anderen Gruppen gemacht haben, weil wir sprechen ja nicht nur von Spanien, sondern auch vom späteren Europameister. Insofern ganz wichtig, Mario, vielen Dank dafür und auch danke, Olli, dass wir jetzt zwei Mannschaften schon mal angedeutet haben, die auch in meinen Bildern ganz am Anfang drin waren, die in diesem Turnier spielerisch einfach sehr, sehr viele Menschen begeistert haben. Bei den Spaniern und auch bei den Russen gehen wir gleich nochmal ein bisschen.
Ich kann euch eins noch
ausführlicher
rein. Ich habe mit Fernando Torres Frankreich gegen Rumänien angeschaut bei dem Turnier. Ja, wenn ich kurz einwerfen darf.
Yeah.
Da war einer dieser Matchday Minus One, was ich vorhin gesagt habe. Die Spanier haben da trainiert. In dem Fall hat natürlich gerade eine andere Gruppe gespielt. Abschlusstraining war im Stadion und nach dem Training sind die Spieler duschen gegangen und irgendwann mussten sie durch die Mixzone raus in Richtung Mannschaftsbus. Mixzone war aber natürlich leer, weil nur Training war. Und dann hat sich Fernando Torres das Spiel angeschaut, was gerade lief. Und dann habe ich mir gedacht, da steht Fernando Torres allein. Da gehe ich jetzt hin, schaue ich mit dem Fußball, ist ja super. Dann sind wir da gestanden. Er hatte so ein Waschbeutelchen und nasse Haare. Direkt von der Dusche stand er da. Ich bin dahin. Und hab mir einfach nichts dabei gedacht und geh da hin und wie geht's so, gefällt's dir hier, wie läuft's und so, wie ist die Stimmung im Team und bla bla bla, einfach ganz normal geredet, weil ich dachte, ey, der war ein bisschen älter als ich vielleicht, aber so viel jetzt auch nicht, also klar war es Torres, aber trotzdem dachte ich, mit
24.
dem wird man ja, 24, gut, ich war 20, schau, aber mit dem wird man ja normal reden können, oder?
Ja.
Und dann habe ich den gefragt, wenn du jetzt so hier anschaust, hier Frankreich, Rumänien und so, du kennst ja deine Gruppe, hast ja auch alle anderen Spiele wahrscheinlich gesehen, wenn es geht, ist irgendeine Mannschaft so richtig gut? Gegen wen würdest du jetzt zum Beispiel nicht spielen wollen? Er sagt, ja, Deutschland ist schon saugut, gegen die würde ich jetzt nicht
spielen. Hättest du ihm da nicht mal irgendwie vor Schiemann treten können, ey?
Aber hat der, hat der gutes Englisch gesprochen, oder?
Ja, der bei Liverpool.
Ich wollte gerade sagen, weil der war ja bei Liverpool schon eine große Nummer, ne?
Konnte wunderbares Englisch. Und
ja, wunderbares Englisch und Liverpool wird auch selten in einem Satz erwähnt. Aber
Spanisch plus Liverpool ist gleich wunderbares
Englisch. Ja, du hast vollkommen recht. Frag mal bei Xabi Alonso.
Wenn noch ein Allgäuer dazukommt, was sowieso 1A. Das war die beste.
Aber geil. Fernando Torres auch übrigens, weil er später bei Chelsea noch eine ganz schwere Zeit hatte, auch so ein unterschätzter Stürmer.
Ein wahnsinnig zurückhaltender, netter Kerl. Und weil ich es gerade vorhin erzählt habe, dass ich da Martin Tyler kennengelernt habe, die Geschichte war ein bisschen vorher schon, aber die Zeit reicht jetzt nicht dafür. Jedenfalls hat der gesehen, dass ich mit Fernando Torres gesprochen habe und danach laufe ich wieder in Richtung Medienbereich und dann sagt Martin zu mir, hast du gerade mit Fernando Torres gesprochen? Und ich sage, ja, super netter Kerl. Dann hat er gesagt, Fernando Torres spricht mit keinem Menschen. Was hat er dir gesagt? Der spricht nicht. Der ist so schüchtern. In England denken immer alle, der kann nicht sprechen, weil der sagt nichts. Dann habe ich gesagt, hä? Der hat mir gesagt, der will nicht gegen Deutschland spielen. Da hat er gesagt, was hat der gesagt? Wir kommen ja nachher noch zum Finale.
Ja, ja.
Aber ihr wisst ja, was passiert ist.
Ja, aber krass, das ist
vor Schienbein, ey.
Das wäre auf jeden Fall so eine Schlagzeile gewesen in allen Sportzeitungen
in
Deutschland.
Ja, natürlich.
Hat ja keiner gefragt.
Kommt auf jeden Fall in unseren Folgen.
Aber du hast auf jeden Fall den Charme, dass du dann eben auch den späteren Siegtorschützen des EM-Finals dann um den Finger wickelst und er dir
das längste Interview überhaupt gibt,
ohne dass irgendwer mitzeichnet.
Ich war natürlich der naivste Mensch überhaupt, weil ich kam direkt quasi vom Abitur dahin, dachte mir, geil, eine Europameisterschaft, das ist ja super, die kenne ich aus dem Fernsehen, das ist ja 1A. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da nichts gekannt. Ich bin einfach hingegangen.
Ja, cool.
Dass das komisch war, kam mir erst 2 Stunden später, als dann alle gesagt haben, wie, der hat gesprochen.
Hast du ihm irgendwas über Jens Lehmann gesagt, dass der fehleranfällig ist oder
der geht
so?
Geht früh auf den Boden, chipp mal drüber.
Ja, genau. Oder Philipp Lahm. Dann.
Also, hast du vorgemacht? Also, look, like this.
Nee. Aber die Schweden waren ja, wie gesagt, auch da. Ich habe es ja vom Campingplatz erzählt. Und da war natürlich noch Freddy Ljungberg da. Und Zlatan hat auch schon gespielt. Das war eine super Truppe. Die haben da auch trainiert, gell? Da hat die UEFA zu uns Volunteers gesagt, keine Fotos. Ihr dürft keine Fotos machen mit den Spielern. Das, ich habe gedacht, ey Leute, wenn ich schon mal da bin, was glaubt ihr denn? Der Zlatan steht da, auch nach dem Duschen, ein paar Tage später halt, und wartet auf die Abfahrt des Busses. Der hat nichts zu tun, der Kerl. Gehe ich hin, sage, Zlatan, können wir ein Foto machen? Ja, klar, kein Problem, aber Foto. Die UEFA-Leute haben schon so ein bisschen grimmig geschaut und haben gedacht, ey, Leute, kein Geld, Campingplatz, 2 Wochen lang, wo wir ein Foto rausnehmen können, oder, aus dieser Geschichte hier. Foto gemacht mit Ljungberg, mit Zlatan, mit Torres gibt's auch eins und so, alles wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die mir jetzt die Kamera abnehmen, dann bin ich ein armer Hund. Mhm. Dann habe ich die SD-Karte raus aus der Kamera, habe sie mir in die Hosentasche gesteckt und habe gedacht, jetzt können sie mir die Kamera abnehmen, ist kein Problem.
Sehr, sehr schön.
Also Olli, ich wünsche mir sehr oft Werbepartner, aber jetzt erst recht. So eine kleine Zäsur wäre ganz gut. Ne? Jetzt haben wir Ljungberg gehört, wir haben Torres gehört, Ibrahimovic, wie komme ich jetzt galant zu meinem Fazit der Vorrunde, ohne dass ich komplett absaufe. Aber sagen wir mal so, es gab sehr viel Wackelpudding in der deutschen Defensive. Also es war einmal mehr eine anfällige Hintermannschaft. Es gab zu wenig Chancen. Lukas Podolski, klar, der hat getroffen, aber im Großen und Ganzen.
Ja, aber die Stürmer eben nicht. Ne?
So ist
also
es ja.
Ballack also und Podolski, 2 Mittelfeldspieler, die treffen, und Klose und Gomez treffen eben nicht.
Und Löw setzte dann eben auf die Analyse und hatte am Ende die Erkenntnis, er muss das System umstellen, er muss das Zentrum stärken. Setzte also fortan auf ein 4-2-3-1.
Damals revolutionär übrigens.
So ist es. Jetzt komme ich eben in die Situation mit den Namen. Ne? Also eben noch so, jetzt kommt Simon Rolfes ins Spiel, der dann im Mittelfeld einer der Rammböcke sein sollte. Und Thomas Hitzlsperger wurden auf die 6 gepackt. Ballack bekam die Spielmacherposition. Das lag ihm natürlich, er war vielseitig einsetzbar und natürlich sein Drang zum Tor, nicht nur bei Standards, sondern auch aus dem Spiel heraus, war für die deutsche Mannschaft ausschlaggebend. Viertelfinale gegen Portugal.
Stimmt, es gab noch kein Achtelfinale, also es ist direkt ins Viertelfinale gegangen. Ja.
Löw saß in der Loge. Dann taucht jetzt ein Name auf, den ich erst 2010 so wirklich als, 2006 auch schon, Jürgen Klinsmann, Kabinenansprache, Arne, der spürt deinen Atem, aber Arne Friedrich hatte ja immer wieder mal Momente im DFB-Dress, wo er über sich hinausgewachsen ist und Spiele eher in so einer unscheinbaren Rolle irgendwo mitentschieden hat. Und in dem Fall hat Arne Friedrich gegen Portugal den großen Cristiano Ronaldo mehr oder weniger ausgeschaltet.
Der damals noch nicht so groß war, muss man ja auch sagen. Ne? 2008 war der ja noch nicht in seiner Real Madrid Prime und so. Also das ist natürlich super geil, dass Arne Friedrich ihn ausgeschaltet hat.
Ja, der war da, glaube ich, schon bei United.
Ja, der war bei United, aber er war noch nicht der Knipser. Bei United war er ja mehr der Künstler auf Außen, aber noch nicht der Mittelstürmer, zu dem er dann bei Real Madrid wurde, das meinte ich.
Aber ein Star war er schon.
Ja, stimmt schon.
Also Arne Friedrich, der, glaube ich, jede Folge Nachholspiel hört, denkt sich jetzt gerade,
tut mir leid,
den Olli persönlich.
Nein, du hast einen großartigen Spieler auch damals schon aus dem Spiel genommen, es tut mir leid.
So, und wer war natürlich jetzt wieder da? Nach seiner Sperre, ich sag nur blondierte Haare, Basti Schweinsteiger. Und der drehte richtig auf.
Schöne Doppelpasskombination. Jetzt Podolski gegen Bosingwa. Jetzt setzt er sich durch. Schweinsteiger, Tor! Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal. Und da sind sie wieder, die beiden WM-Helden im Doppelspiel. Ein auf Angriff. Schweinsteiger. 2:0! Miroslav Klose. 26. Minute. Simão im Rücken von Podolski. Und jetzt die Chance für Cristiano Ronaldo. Lehmann. Nuno Gomes. Der Anschluss für Portugal. Simão. Und dann fliegt der Pepe da heran. Schweinsteiger. Ähnliche Situation wie beim 2:0. Schweinsteiger. Ballack. Und da ist es. 3:1 für Deutschland. Was für ein wichtiger Treffer in der Drangphase der Portugiese. Michael Ballack und seine herausragende Kopfballstärke. Immer noch Nani. Dann kommt die Flanke. Und da ist der Anschlusstreffer durch Helder Postiger. Jetzt wird es ganz hart. Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist im Halbfinale, schlägt Portugal nach einer großartigen Leistung mit 3:2.
John Williams gefällt das.
Ja, also Grüße müssen jetzt erstmal rausgehen an Leo S179. Das ist sein Account bei YouTube.
Das muss der von Hans Zimmer sein.
Ja, wir haben hier Zitierpflicht. Wir bedienen uns sehr oft an YouTube und er hat wirklich das gesamte Turnier aus deutscher Sicht zusammengeschnitten. Unser heutiger Gast Belariti tauchte auch sehr oft auf. Und er hat eben diese Musik entweder selber eingespielt oder GEMA-pflichtig genommen. Wenn ja, ist das sein Problem. Nicht unseres in diesem Moment. Aber ganz lieben Dank, wenn er Leo heißen sollte. Das erzeugt bei uns gerade so ein bisschen Gänsehaut, denn wir haben natürlich immer wieder bei Nachholspielen mit diesen Einspielern so ein bisschen auch den Luxus, dass wir nochmal zurückreisen ins Stadion und Steffen Simon, der da völlig aus dem Sattel geht, hat natürlich vor allem vom jungen Bastian Schweinsteiger profitiert, denn wie der Kicker damals titelte, Schweinsteiger bleibt Portugals Albtraum.
Denn 2 Jahre vorher, ne?
Wir denken alle an das Spiel um Platz 3 bei der WM 2006. Schweinsteiger stand vor diesem Spiel auch so ein bisschen unter Druck. Joachim Löw hatte ihm schon so ein bisschen Feuer gemacht und auch klar gemacht, hey, pass auf, du stehst jetzt echt in der Pflicht nach deiner dummen Aktion gegen Kroatien. Und Schweinsteiger hatte eine besondere Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Spiel gegen Österreich saßen die beiden zusammen ganz innig auf der Tribüne. Sind sich auch, glaube ich, beim Ballack-Tor auch in die Arme gefallen. Und Schweinsteiger hat danach gesagt, dass ihm wiederum die Kanzlerin gesagt hat, dass ich nicht wieder sowas Dummes machen soll. Und sie hat noch ergänzt, und er soll so spielen wie damals. Und damals war eben 2006 das Sommermärchen, der krönende Abschluss, das damals auch 3:1 gegen Portugal, 2 Tore von Schweinsteiger. Witzigerweise, Fun Fact, das beste Spiel der deutschen Mannschaft bei der Euro 2008 wurde gecoacht von Hansi Flick.
Stimmt, witzig.
Natürlich mit vorheriger Absprache. Ich weiß nicht, ob es da Kommunikationsmittel gab, über Headset, was auch immer, was heute völlig normal ist. Aber Hansi Flick hat die Mannschaft geführt und es war ja auch ein Spiel, ein K.O.-Spiel gegen einen starken Gegner. Das, ja, hätte, also ich sag mal so, das hat damals schon gewisse Tendenzen gehabt, dass Hansi Flick ein guter Trainer ist. Aktuell ist er ein bisschen in der Kritik so, aber
ja. Damals, man muss ja auch einfach mal sagen, ich finde es wirklich krass, du hast es vor dem Portugal-Spiel gerade gesagt, da wurde einfach mal das Mittelfeld komplett durcheinander gewirbelt. Klar, es wurde dann umgestellt, aber auch personell umgestellt. Auf einmal kam Hitzlsperger, auf einmal kam Rolfes, die haben, wenn mich nicht alles täuscht, bis dahin so gut wie gar keine Rolle gespielt. Und es waren jetzt ja auch, klar, Hitzlsperger ist ein Jahr zuvor mit den Stuttgartern Meister geworden, aber Rolfes war jetzt auch nicht der Mittelfeldspieler, wo du sagst, wow, der reißt jetzt diese Mannschaft mit oder der macht jetzt den Laden dicht.
Ja.
Also ich finde das wirklich sehr interessant, wie was sich Löw und Flick in diesem Spiel auch getraut haben.
Das Ganze übrigens dann in Basel, da warst du dann...
Nee, ich war nur in Österreich.
Du warst in Österreich, okay. Aber Basel hatte dann auch für den nächsten Gegner im Halbfinale, die Türkei, eine besondere Bedeutung, denn die Türken haben ein sehr verrücktes Turnier gespielt. Also, wer die türkische Nationalmannschaft bei Turnieren verfolgt, der weiß, meistens, ähnlich wie bei Deutschland, ein sehr starkes Kollektiv. Du hattest eigentlich, also soweit ich mich erinnern kann, immer Fatih Terim an der Seitenlinie. Und du hattest immer einen gewissen Anspruch und vor allem auch meistens eine Truppe mit vielen guten Spielern. Also die Türkei, Fußballnation.
Spielerisch stark, ja.
Sondergleichen. Und sie haben es geschafft, sich bei diesem Turnier den Spitznamen die Last-Minute-Türken zu sichern. Denn sie haben im Auftaktspiel gegen Portugal noch verloren und haben dann aber im zweiten Spiel gegen Gastgeber Schweiz schon ein gewisses Endspiel gehabt. Ähnliches galt für die Schweiz, die eben auch ihr Auftaktspiel verloren hatten. Und dieses Spiel in Basel wurde eben als Regenschlacht von Basel betitelt, weil es hat pünktlich mit dem Anstoß monumental angefangen zu regnen. Also es hat wirklich aus Kübeln gegossen und trotzdem wurde das Spiel nicht unterbrochen oder abgepfiffen oder verlegt oder was auch immer, sondern beide Mannschaften mussten durch dieses Pfützenparadies irgendwie durch. Stichwort Mario Gomez. Also wenn der irgendwie vorm Tor einen Ball irgendwie aus 2 Metern nicht trifft, es gab Situationen, wo der Ball im 5-Meter-Raum einfach liegen blieb, so, wenn die Flanke reinkam. Das heißt, die Türkei hatte bereits im zweiten Spiel schon wirklich für unfassbare Emotionen gesorgt im eigenen Land und natürlich auch in Deutschland. Wir wissen, dass sehr viele türkische Mitbürger hier in Deutschland leben. Das heißt, in Berlin war der Teufel los, weil natürlich irgendwo auch die Hoffnung groß war, dass man in Österreich und in der Schweiz relativ weit kommt. Und die Türken haben mit diesem Druck irgendwie gelernt umzugehen, denn sie sind wirklich immer wieder zurückgekommen, haben dann eben auch im Spiel gegen die Schweiz hinten raus in der Nachspielzeit das Ganze noch entschieden durch Arda Turan, der damals noch ein ganz junger Kerl war, einfach sich den Ball nimmt und irgendwie diesen Ball mit Regenschirm und Regenhose und was auch immer irgendwie über den Platz trägt und ihn wirklich sehenswert verwandelt. Das Witzige war nur, dass die Türkei dann auch im nächsten Spiel wieder unfassbares Glück hatte, denn sie haben dann sich gegen Tschechien fürs Viertelfinale qualifiziert und zwar durch einen Doppelpack von Nihat. Und sie haben eben durch 2 Tore von ihm in der Schlussphase sich dann tatsächlich noch für die K.O.-Phase qualifiziert, dann gegen Kroatien gespielt, gegen Kroatien in der Nachspielzeit der Verlängerung sich noch ins Elfmeterschießen gerettet und im Elfmeterschießen am Ende hat Petric seinen Elfmeter nicht verwandelt, Rüştü hat gehalten, die Türkei stand im Halbfinale. Jetzt denke ich mir so, wenn du so ein Turnier mit einerseits natürlich dieser Willensstärke, aber auch mit den äußeren Faktoren, also klar Nervenversagen irgendwie beim Elfmeterschießen, dann aber auch ganz viel Regen, dann aber irgendwie auch Einzelakteure, so wie Nihat oder so wie Turan, das ist an sich so vom Turnierverlauf eigentlich die krasseste Geschichte, die die Türkei als Mannschaft so in Gänze abgeliefert hat. Und das ist für mich am Ende, obwohl wir heute noch gar nicht so viel über Spanien gesprochen haben, die natürlich irgendwo am Ende im Kollektiv einfach jeden Gegner überrannt haben, ist es dann irgendwie ganz witzig, was so ein Turnier wie die Euro 2008, und das haben wir auch schon bei anderen Turnieren festgestellt, wie viele Ausfahrten es einfach gibt. Du könntest dich allein schon mit der Regenschlacht in einer ganz eigenen Folge beschäftigen.
Das ist bei den Türken so, das ist bei den Kroaten so, das ist bei den Niederländern so, bei den Russen so, bei den Deutschen sowieso. Das ist schon bei dem Turnier ganz extrem gewesen. Da waren wirklich sehr viele Anekdoten und sehr viele Geschichten.
So, springen wir rein ins Spiel gegen die Türkei. Also wir können uns vorstellen, in Berlin waren die Straßen entweder pickepacke voll oder sie waren komplett leer. Dann war natürlich in Istanbul die gleiche Stimmung, in Österreich als auch in der Schweiz. Man wusste, dieses Spiel hat eine ganz besondere emotionale Bedeutung. Wir haben über den Verlauf im Turnier der Türkei gesprochen. Wir haben Deutschland analysiert. Da war noch Luft nach oben. Am Ende ist die Türkei durch Boral nach mehr als 20 Minuten in Führung gegangen. Schweinsteiger glich aus in der 26. In der 79. das 2:1 durch Miro Klose. In der 86. Ausgleich diesmal durch die Türkei, durch Semi. Und dann denkt man sich, das Ding ist reif für die Verlängerung. Und dann kommt aber Philipp Lahm um die Ecke.
Wieder Last Minute bei den Türken. Nur dagegen diesmal. Wobei, was hast du gesagt? Semi Şentürk, oder? Der Ausgleich. Ja. Wann war der?
Der war in der 86.
Er ist auch schon wieder. Last Minute schon wieder, aber dann Last Minute.
Und bei Philipp Lahm hat man ja immer das Gefühl, das letzte Tor hat er 2006 gegen Costa Rica geschossen. Und wenn man ihn nicht eingefangen hätte, würde er heute noch jubeln.
Nur wenn es wichtig wird, trifft Philipp Lahm.
Aber es ist im Endeffekt, wenn man sich das Tor anschaut, ein ähnlicher Move. Also Lahm läuft eben irgendwann so rein und spielt den Doppelpass mit Hitzlsperger.
Stimmt. Er schießt ihn ins kurze Eck, glaube ich.
Und bekommt
toller
den,
Pass von Hitzlsperger.
Ja, bekommt ihn einfach wieder astrein auf den Fuß. Reden von der 90. Minute. Lahm, der auch beim letzten Gegentreffer auch nicht ganz unschuldig war, also da zumindest eine Teilschuld auch hatte.
Und beim nächsten auch nicht, aber darüber reden
nimmt
wir gleich.
Nimmt sich ein Herz und rennt durch und erlöst Deutschland, führt Deutschland ins Finale. Die Türken, die das Schicksal so oft herausgefordert haben zuvor, werden am Ende von Deutschland in der 90. Minute geschlagen. Ja. Die Last-Minute-Türken verlieren gegen den Last-Minute-Lahm.
Mit ihren eigenen Waffen geschlagen.
Aber das Ganze hat historisches Ausmaß bekommen, dieses Spiel. Nicht, weil Philipp Lahm gefühlt seinen zweiten Länderspieltreffer erzielt hat, sondern weil irgendwann einfach der Strom ausgefallen ist.
Wir hören, wir haben immer noch kein Bild in Deutschland. Aber sie verpassen zumindest akustisch nichts. Dunkle Wolken über Basel, schwül. Möglicherweise hat ein Blitz irgendwo eingeschlagen.
Er war mehr als 30 Jahre die prägende Stimme des deutschen Fußballs, kommentierte unter anderem zwischen 1996 bis 2018 alle vom ZDF übertragenen Endspiele bei Welt- und Europameisterschaften. Ich habe es dir schon mal gesagt, er hat das Golden Goal von Oliver Bierhoff damals zu 50% mit ins Tor geschrien. Er lebte den historischen 7:1 Erfolg der deutschen Mannschaft im WM-Halbfinale 2014 gegen Gastgeber Brasilien. Eine ganz große Ehre für uns hier bei Nachholspiel. Hallo und willkommen, Bellariti.
Ja, schöne Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hi, hallo.
Bela, nimm uns mal mit, wie das damals war. Deutschland spielt gegen die Türkei im EM-Halbfinale. Das Duell ist emotional aufgeladen, das Spiel hochgradig spannend und plötzlich ist der Bildschirm schwarz. Was waren deine ersten Gedanken?
Die ersten Gedanken sind, Pannen sind geil. Bei Pannen, da kannst du performen, ohne auf jedes Wort achten zu müssen. Du bist ja als Reporter das letzte Glied der Nahrungskette. So, also ich merkte, dass mein Assistent, Martin Schneider, der normalerweise so stoisch ist wie so ein Buddha, unruhig wird. Also wenn Martin unruhig wird, muss irgendwas geschehen sein. So, und irgendwann sagt er über Kommando zu mir, Bela, wir haben seit Minuten kein Bild, mach mal Radio. So, ich hatte schon die ganze Zeit vermutet, dass wir saßen ja in Basel. Und es war ein ganz so ein Tiefdruckgebiet, schwül, jeden Moment drohte ein Gewitter und hinten war auch ein Gewitter. Und ich dachte, das liegt an dem Gewitter in Basel. Das lag aber nicht am Gewitter in Basel, sondern die UEFA hat die Bilder zentral aus Wien gesteuert. Dort war ein viel schlimmeres Gewitter. Und auf einmal habe ich dann improvisieren müssen. Und normalerweise bist du als Fernsehmann gewohnt, einfach sparsam zu kommentieren, guckst auf die Bilder, machst ein paar Wertungen, machst ein paar taktische Geschichten. Auf einmal musst du durchreden. So, ich hatte gar keine Zeit, nervös zu werden. Ich habe die wahre Dimension dieses Ereignisses am nächsten Morgen erlebt. Wir haben in Freiburg gewohnt, nicht in Basel. Und Spiegel Online rief an, RTL aktuell. Ich wollte eigentlich nach Hause fahren. Das war mein letztes Spiel bei dem Turnier. Ich kam gar nicht zum Packen, weil ständig irgendwelche Menschen anriefen. Auf einmal stand ein Fernsehteam von RTL auf dem Parkplatz. Und an meinem Auto und wollte ein Interview mit mir machen und dann merkte ich, das muss ein besonderer Abend gewesen sein.
Auch sportlich war es ein sehr besonderer Abend, Bela, denn Deutschland hat gegen die Last-Minute-Türken gespielt, die bis dahin ein wirklich furioses Turnier gespielt hatten. Also sie hatten die Regenschlacht gegen die Schweiz kurz vor Schluss gewonnen. Dann haben sie durch das Nihat-Wunder in der Schlussphase gegen Tschechien sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Und dann gegen Kroatien auch noch in der Schlussphase der Verlängerung das Elfmeterschießen erreicht und dann am Ende auch den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Jetzt stehen die da gegen Deutschland, die bis dahin ja auch Höhen und Tiefen im Turnier hatten. Wie war für dich dieses Duell? Also wie hat sich das im Stadion auch dargestellt?
Das war so, dass die Türkei super gespielt hat. Also Deutschland hat einen keinen guten Tag gehabt. Also war total dramatisch. Ich liebe solche Halbfinale. Also 7:1 haben wir eben angesprochen. Das war für einen Reporter natürlich eine Katastrophe. Nach 29 Minuten, wenn es da 5:0 steht, da war alles offen. Und wir hatten das Glück, das Bild fiel, glaube ich, 14 oder 16 Minuten aus. Das weiß ich nicht mehr genau. Und da fiel kein Tor. Und dann hat ein findiger Techniker in Mainz mitgekriegt, dass die Schweizer als Hostbroadcast einen eigenen Ü-Wagen in Basel hatten, sodass wir auf die Wiener Bilder nicht angewiesen waren, sondern dieses Bild anzapfen konnten. Es geschah aber Folgendes. Es gab den sogenannten Bild-Ton-Versatz. Das heißt, ich war mit meiner Stimme schneller als das Ereignis. Das heißt, die Flanke war noch in der Luft, und zwar noch lange in der Luft, und ich sage schon Tor Klose. Also das war dann 4 Sekunden später erst gefallen. Und das führte dazu, dass Menschen von mir die Lottozahlen erfahren wollten. das war ein komplett skurriler Abend. Ich habe diese Dimension ja gar nicht mitgekriegt. Auf einmal gehe ich zum Frühstück in Freiburg, in Münzingen, in so einem Vorort, zum Frühstück, kaufe die Bild-Zeitung und sehe mein Konterfei auf der ersten Seite. Riesengeschichte beim ZDF, talala, und so. Und ich habe für diese Geschichte einen Fernsehpreis gewonnen, ehrlich gesagt. Obwohl, der war unverdient, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich liebe die Jungs vom Radio, wie sie Bilder malen und wie sie, wir können ja immer Pause machen als Fernsehreporter, ne? Und ich habe dann auch mal eine Pause gemacht, das sollte man nicht machen beim Radio. Und dann geschah Folgendes, ich habe immer gesagt, was geschieht, aber nicht wo. Das heißt, ich sagte jetzt hier, keine Ahnung, Philipp Lahm da und da, aber der war vorne links außen. Man muss benennen, wo der Spieler sich befindet. Das wird mir eine Lehre fürs Leben sein, so, wenn mir nochmal, nee, passiert, wenn bei mir in Rente ist. Aber wenn es nochmal passieren sollte, das haben mir liebenswerterweise die Radiokollegen mitgeteilt. Du hast das super gemacht, aber du musst beim Radio sagen, wo ein Spieler sich befindet. Nicht nur, dass er am Ball ist.
Also Bela, ich kann dir kurz eins sagen, es fällt mir jetzt gerade ein, ich bin seit ungefähr 10 Jahren beim FC Bayern ehrenamtlicher Sehbehindertenreporter.
Oh, das ist super.
Und das bedeutet also, bei uns sagt man immer nur, man muss verorten, verorten, verorten. Das, was du gerade gesagt hast. Genau. Du darfst eigentlich sonst nie was sagen. Also wenn du mal Bock hast, weil du gerade sagst, du bist eigentlich in der Rente, aber ich habe immer ein Plätzchen neben mir, wir können gerne mal bei den Bayern zusammen.
Das machen wir mal. Ich habe jetzt Zeit, ich bin Rentner, ich habe Lust auf so coole Sachen.
Wunderbar. Kein Problem. Jederzeit, such dir ein Spiel aus, Tickets kriegen wir.
Kein Problem.
Bela, wenn wir mal insgesamt über das Turnier sprechen, wie hast du im Nachgang die deutsche Leistung gesehen?
Also wenn wir von der heutigen Zeit sprechen, war das natürlich super, die kamen dann ins Endspiel, ne? Und da war die deutsche Mannschaft noch ein Titelkandidat bei allen Turnieren. Insofern bin ich ein bisschen nostalgisch, dass sich das geändert hat. Die waren zwar dann auch nicht so dolle immer, aber das war diese deutsche Ergebnisfußball, der damals noch funktioniert hat. Also die Türkei hätte genauso gut das Endspiel verdient gehabt, aber dann Philipp Lahm, Klose, es war schon ein total spannendes Spiel und diese Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaft ist ein bisschen abhanden gekommen.
Bela, ich war damals 2008, das war kurz nach dem Abitur, war ich habe es den Jungs vorhin schon erzählt, als Volunteer für die UEFA bei dem Turnier in Innsbruck stationiert, die ersten 2 Wochen ungefähr.
Oh, wunderbar.
Ich komme aber vom Bodensee. Und du weißt, das ZDF hatte die Seebühne in Bregenz als Standort für die Live-Übertragungen. Und bei genau diesem Halbfinale saß ich auf der Seebühne und habe, ich glaube, es waren Kerner, Klopp und Urs Meier. Genau, und Urs Meier, die waren da. Und plötzlich war aber auch dort das Bild weg.
Ja, klar.
Und dann war natürlich, das weißt du vielleicht inzwischen schon, aber in dem Moment ordentlich was los auf dieser Bühne beim ZDF, weil natürlich niemand wusste, was machen wir denn jetzt? Der Bela wird schon richten, der wird schon weiterreden.
Weil die haben 12 Minuten meine blöde Fresse gesehen. Ich habe gerade heute eine Geschichte gemacht mit Leute heute über meine Reporterkarriere und ich habe diese Originalpappe. Es war eine Pappe damals. Undigital, 2008, eine Pappe, Foto Bela Reti, entschuldigen Sie für den Bildausfall, das haben Sie vor die Kamera gehalten. Und das war bei mir an der Tür im Büro beim ZDF, das war praktisch mein Namensschild. Und ich habe ja Ende Dezember dann oder Anfang Januar mein Büro ausgeräumt und es hat zu Hause einen Ehrenplatz, diese Pappe mit Bela Reti. Also der junge Bela Reti, gut frisiert, gut rasiert und ich sah super aus, wie ich fand.
Also, das war die beste Theateraufführung, die ich auf der Seebühne je gesehen habe.
Ja, ja. Und Jürgen Klopp ist ja damals mehr oder weniger ministrabel geworden für große Clubs. Also Jürgen war eine sensationelle Experte und Borussia Dortmund, Watzke wäre nie darauf gekommen, dass Jürgen einen großen Verein trainieren kann, wenn er da nicht diese Performance gehabt hätte als Rhetoriker, als Öffentlichkeitsarbeiter, als Klopp, den wir eben später als Klopp kennengelernt haben.
Bela, jetzt hast du so viele große Spiele kommentiert. Gibt es neben dem Stromausfall eine andere Anekdote, die deine Reportertätigkeit ganz gut auf den Punkt bringt?
Das Üben von Gelassenheit. Ich meine, ich war eh nicht der Ungelassenste, aber beim ersten Endspiel, die Geschichte ist bekannt, ist der Laptop abgestürzt und ich habe vom Pizzakarton kommentiert, 96, Golden Goal von Oliver Bierhoff. Also auf dem Weg ins Stadion hat mein Kollege Martin Schneider wie immer Hunger gehabt und wir haben angehalten beim Inder. Der hat da so eine Pizza gehabt und der Laptop war abgestürzt. Ich konnte alles, was ich vorbereitet hatte, war weg. So, und dann haben wir alles auf diesem Pizzakarton geschrieben. Dieter Nuhr saß neben mir, der war bei uns engagiert, das Kabarettist. Der saß neben mir und ich habe mein erstes Finale, das war damals, ich habe ja 94 erst angefangen bei Turnieren, USA, WM, und mein erstes Finale war vom Pizzakarton. Und ich dachte mir, wenn du das überlebst, Dicker, dann hast du eine Karriere vor dir und du bist ja halbwegs eine geworden, ne? Oder nicht, Jungs?
Ja.
Also ich meine, 4 Jahre vorher sind die Dänen ja auch mit Pizzakartons in der Kabine Europameister geworden.
Siehst du, manchmal ist die Entspanntheit besser als... Also Berti Vogts hätte sich im Grab umgedreht, der lebt ja noch, aber im Grab umgedreht. Und ich war immer der Meinung, das ist Fußball, das ist Unterhaltung, das ist Spaß und es geht nicht um die Operation am offenen Herzen. Und das war mein Motto immer, so eine Krise musst du bewältigen und Pannen sind ja lustig. Also was soll denn sein? Also am nächsten Tag reden die wieder über andere Leute. Aber ich finde so Krisen ja ganz lustig beim Fußball, weil da kannst du ein bisschen performen.
Aber Beda, die größte vielleicht aller Leistungen, wenn man das so sagen kann, ist doch, dass Pelé mit dir Margaritas getrunken hat und dich nicht von deinem Platz verscheuchen konnte, oder?
Überleg mal, ne? Ja, weil ich Portugiesisch spreche.
Ja, genau.
Ich war ja, das war meine erste WM, ne? 86 in Mexiko, da war ich aber nur Stückemacher und Assistent von Rolf Kramer und war schon 3 Wochen vor der WM in Mexiko, in diesem Hotel. Ich war der König. Ich hatte alle im Griff. Ich hatte kanadische Band, Telefonzentrale, ich hatte Direktleitung im Zimmer. Die musste man sonst immer anmelden. Also wir waren dann Abendessen, dann ging das. Und Pelé war plötzlich ein Gast und dann hieß es, nein, hier sitzt Don Margarita. So, und ich habe immer nachts geschnitten für die Morgensendungen und bin um 3 Uhr nur auf Margarita rein. Die haben so Messingschilder reingekloppt, in den Tresen rein. Und dann kam eine mit einer tiefen Stimme auf Englisch, you're supposed to be Don Margarita. Ich sage, ja, wir können ja podemos falar português. Da warst du ganz Portugiesisch. Ja, sage ich, und dann kam eins zum anderen und ich habe in São Paulo gelebt. Santos war, jedes Land hat so einen zweiten Lieblingsclub. Das ist Santos bei allen Brasilianern, weil die halt Pelé hatten. Und da kam ins Gespräch und da war drei Wochen im Hotel und wir haben mehrere Abende miteinander verbracht. Ja, war sehr schön.
Und ich weiß, Beda, wir haben gesagt, wir sprechen nur knapp 10 Minuten miteinander, wir überziehen knapp, aber eine Geschichte wünsche ich mir noch, weil ich weiß, was danach mit Marcel Reif passiert ist und ich musste so lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Kannst du es vielleicht nochmal kurz erzählen?
Ja, das ist eine längere Geschichte, aber Marcel ist ja ein stolzer Mann, wie alle wissen. Ne?
Ja.
Und ich war sein Assistent 1990 und wir waren im Presseraum, es war das erste Spiel, was Marcel machte, das erste, was Eröffnungsspiel. Kamerun gegen Argentinien, Riesensensation damals. Und wir stehen im Presseraum und Rudi Michel, die große Reporterlegende der ARD, geht auf Marcel zu und sagt, lieber Herr Reif, ich habe Sie vorgestern gehört, bin gerade angereist. Sie sind der größte Meister der deutschen Sprache. Und Marcel sagt, siehst du, Rudi Michel hat mich gelobt. Ich sage, ja Marcel, klar, du warst auch super. Und dann, 10 Minuten später, stehen wir am Fahrstuhl und wollten hoch zum Reporterplatz. Hinter uns eine Treppe. Da kommt TV Globo rein mit dem Abzeichen da. Pelé war der Experte. Marcel zupft mir an der Jacke und sagt, Bela, der Held meiner Kindheit. Den habe ich noch nie so nah gesehen. Das ist Pelé. Ja, sag ich, ja, den kenne ich. Pelé kommt auf mich zu, nimmt mich in den Arm, so, hey, meu amigo. Und Marcel sagt, das hast du arrangiert, du Drecksau. Zu dir kommt Rudi Michel. Zu dir kommt Pelé.
Beda, vielen Dank für die vielen Anekdoten. Wir haben unter anderem gelernt, als Kommentator beim Inder immer Pizza bestellen, ganz wichtig.
Immer bestellen und vor allem die Ruhe bewahren.
Und die Ruhe bewahren. Du bist das beste Beispiel dafür, denn als...
Ist nur Fernsehen.
Als bei der Euro 2008 gefühlt auf der ganzen Welt der Strom ausgefallen ist, stand noch einer unter Strom, das war Bela Reti, der das Ganze noch vom Telefon kommentiert hat. ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und hoffentlich auf ganz bald, denn wir müssen über dich noch eine Legendenfolge produzieren und dann rufen wir dich ein bisschen länger.
Das machen wir mal. Das machen wir mal vormittags schön nach dem Frühstück, nachdem ich jetzt gesund lebe und Müsli esse und dann schön entspannt. Ne?
Sehr schön.
Kann dann aber bis abends dauern und dann kommt der Margarita wieder.
Das macht nichts, das macht nichts. Darf ich ein bisschen Werbung machen?
Ja, gerne.
Doku 60 Jahre Bundesliga läuft am 5. August im ZDF. Ich bin der Protagonist, der durch die Sendung für 60 Minuten lang.
Da sind wir gut dabei. Wir schauen uns an.
Interview Günther Netzer, das erste seit 12 Jahren.
Nummer Ui, dabei, ne? Perfekt.
Ja, okay.
Danke, Debela.
Gerne, schöne Zeit.
Ciao, danke, ciao. Danke, ciao, ciao.
Jetzt hätte ich einmal die Chance gehabt, Bela Ciao zu sagen. Habe ich Ciao Bela gesagt.
Ja, wir müssen nochmal anrufen. Ah, das würde jetzt nicht das letzte Mal gewesen
sein. Sorry, Bela, ich wollte mich anders verabschieden, also pass auf.
Auf jeden Fall werden wir uns alle eine große Schüssel Müsli machen und mit Bela Reti über seine Karriere sprechen, irgendwann mal in den Morgenstunden. Das ist ein schönes Bild, was er da gerade kreiert hat. Oder vielmehr war das ja ein nettes Angebot.
Mhm.
Also rufen wir gleich morgen an. Ne?
Weil,
wenn du Nachholspiel den kleinen Finger reißt, ja, nehmen wir gleich den Arm. Ja.
Beißt Olli und Hans die ganze Hand ab.
Es kam also zum, kann man sagen, Traumfinale?
Aus deutscher Sicht ist es das Traumfinale vielleicht, ja.
Also Spanien hatte sich im Viertelfinale gegen Italien durchgesetzt, gegen den Weltmeister. Im Elfmeterschießen, Casillas hat da eine große Rolle gespielt mit seinen Paraden. Und dann haben die Spanier im Halbfinale die spielstarken Russen aus dem Turnier gehauen. Bei den Russen, bevor wir vielleicht auf die Spanier und auf das Finale eingehen, wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, das war vielleicht so der beste Sommer, den die Russen seit langer, langer Zeit hatten. Trainiert von Gus Hiddink. Sie hatten Andrea Scharwin in ihren Reihen, einen später, wie ich finde, schon fast Weltklasse-Spieler aufgrund seiner Technik, aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit. Und die Russen hatten eigentlich einen ziemlichen Kackstart ins Turnier, denn sie hatten gegen Spanien ziemlich deutlich verloren, wie du vorhin schon sagtest.
Das war dieses Spiel, das dann im Halbfinale plötzlich wieder gab. Mhm. Aber es ging zweimal recht hoch aus.
Aber sie hatten sich dann gegen Griechenland und gegen Schweden souverän durchgesetzt und dann eben auch im Viertelfinale so gesehen den damals vielleicht größten Gegner oder den größten Favoriten auf den Titel neben Spanien ausgeschaltet, nämlich, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen, die Niederlande. Denn die Niederlande war in der Vorrunde vielleicht die aufregendste Mannschaft in ganz Europa, denn sie hatten es geschafft, einerseits gegen Italien wirklich ein unfassbares Oranjefest abzufeiern. Und sie hatten es geschafft, danach auch noch gegen Frankreich sehr hoch zu gewinnen. Wenn wir jetzt auf den Kader der Niederlande eingehen, dann fange ich an, also dann läuft wahrscheinlich hier Wasser aus dem Mund, aber es ist so, dass wir wirklich alle großen Namen, die wir mit dem holländischen Fußball der Neuzeit verbinden, in dieser Mannschaft haben. Also wir reden von Wesley Sneijder, wir reden von Rafael van der Vaart, wir reden von Edwin van der Sar, wir reden von Giovanni van Bronckhorst, wir reden von Dirk Kuyt, wir reden
Arjen Robben,
Ruud van Nistelrooy,
Robin van Persie,
wir reden
ultra geil
von allen.
Ja.
Und das Schöne war, dieses Oranje-Fieber, was in beiden Gastgeberländern ausgelöst wurde, war nicht nur bedingt durch die Spielweise der Holländer. Ich habe es angedeutet, also sie haben den Weltmeister mit 3:0 besiegt. Schaut euch das Video bei YouTube an. Du hast es mir im Vorfeld geschickt. Das ist schon
eins meiner Go-To, also in meiner Top-10-Liste meiner Go-To-Lieblingsfußballvideos. Ein Zusammenschnitt der Gruppenphase der Niederländer. 3:0 gegen Italien, 4:1 glaube ich gegen die Franzosen, die damals jetzt auch nicht die allerschlechtesten waren. Diese Niederländer machen so, so Spaß.
Und sie haben sich dann natürlich souverän fürs Viertelfinale qualifiziert und sind dann eben auf die Russen getroffen, damit sich am Ende auch irgendwo der Kreis schließt. Wir wollen eigentlich ins Finale.
Mit
dem niederländischen Trainer. Und erstaunlicherweise war dieser ganze Oranje-Hype, Oranje-Boven, Oranje-Fieber, das Offensivspektakel war auf einmal komplett weg. So. Lag aber auch daran, dass die Russen wiederum einen fantastischen Fußballabend erwischt hatten. Also es gab Zeitungen am nächsten Tag in Österreich als auch in der Schweiz, die schrieben, das Tempo war wahnsinnig, die Ballstaffetten atemberaubend, die schönste Art und Weise, Fußball zu zelebrieren. So, das habe ich auch über eine russische Nationalmannschaft auch noch nie gelesen. Und trotzdem war es ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Euro 2008, siehe Beispiel Türkei, irgendwie auch unberechenbar war und Mannschaften sich im Laufe des Turniers eben auch extrem steigern konnten. Das heißt, am Ende war es ein 3:1 Erfolg in der Verlängerung gegen die Niederlande und sie standen im Halbfinale gegen Spanien. Es kam also zur Wiederauflage des ersten Vorrundenspiels und dann hätte man denken können, naja, jetzt haben sie sich ja so ein bisschen Selbstvertrauen angespielt, haben die starken Holländer aus dem Turnier geworfen, aber dann Spanien, knochentrocken, ne? Tiki-Taka im Mittelfeld.
Ja, das erste Spiel war ein 4:1, also das erste Spiel in der Vorrunde, das hat dreimal Villa getroffen und dann, ich glaube, der ist mit insgesamt vier Toren dann Torschützenkönig geworden, drei davon hat er, in der ersten Halbzeit des ersten Spiels geschossen oder so, keine Ahnung, vielleicht war es auch nach der Halbzeit, aber jedenfalls hat er drei Viertel seiner Tore ganz früh geschossen, weiß gar nicht, wann das vierte dann war, aber ich meine, ist egal, kannst einen auswechseln, den anderen einwechseln, die werden einfach nicht schlechter.
Ja, das war ja so interessant bei den Spaniern, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe früher, als ich dann so die ersten Turniere wirklich aktiv verfolgt habe, 94, 96, 98, mein Vater immer gefragt, sag mal, warum sind denn die Spanier nicht so gut? Die Mannschaften sind doch so gut. Und er hat mir das immer genau damit erklärt mit der Rivalität bei den Vereinen. Barca gegen Real, die konnten sich nicht leiden und so weiter. Und ich habe mir auch immer gedacht, wie dumm seid ihr denn? Das ist ja best of all worlds. Du hast Barca und Real und mal Atletico, mal Valencia. Ja. Oder Deportivo war ja auch lange Zeit gut.
Es war bis dahin wirklich so eine Art Running Gag, dass Spanien wahnsinnig gute Spieler hat, aber nichts gewinnt. Konntest du dir immer sicher sein, wenn XY gegen Spanien spielt? Puh. Gutes Los.
Doch weil sogar die gewinnen nicht, ja, es gab doch sogar bei Barcelona den, wie hieß er denn, der Außenverteidiger Ole Guerre oder Innenverteidiger Ole Guerre, der nicht mal für die Spanier gespielt hat.
Weil er Basque oder was?
Oder weil er Katalane war oder so, weil er in der, in der so. Nationalmannschaft lieber gespielt hat als in der spanischen, weil er sich nicht als Spanier gefühlt hat.
Ja.
Und dieses Turnier war das erste Mal, hatte ich das Gefühl, dass eben die Xavis, die Iniestas zusammen mit den Rauls und Morientes auf einmal funktioniert.
Ja, und vor allem Casillas und Sergio Ramos. Also viel Real, viel Barcelona mit dabei. Der Vater der Kompanie war Luis Aragonés, der Trainer.
Oh ja.
Und das
ja,
ist so für mich so eine Art Jupp Heynckes Spaniens, weil das natürlich so ein älterer Herr war, der wirklich wie, outzig, wie die Söhne die Mannschaft versammelt hat.
Ja.
Also wirklich, als wäre es eine Familie und als die würden, als würden sie einfach für ihn durchs Feuer gehen und sie wissen, das ist ein guter Kerl, der lässt uns machen. Weiß nicht, ob, vielleicht hat er sie auch gar nicht machen lassen, aber so wirkt es zumindest.
Mhm.
Und dann war das halt so ein, ihr kennt ja, so ein weißhaariger, älterer Herr, der da gemütlich auf der Bank saß und die Jungs haben das geregelt.
Wie ging, denn das Halbfinale aus gegen die Russen? Ich hab's jetzt gar nicht.
Spanien hat 3-0 gewonnen.
3-0, das heißt, das Vorrundenspiel. Wahnsinn.
Ja. Aber die Trainertheorie finde ich ganz interessant, weil danach kam ja Del Bosque.
Ja, auch wieder so einer.
Auch wieder so eher der ältere, gemütlichere Typ. Lange
so
Typ Leine.
Ancelotti. Ne? Lange Leine, Typ, so. Moderator-Typ. Ihr macht das schon. Ich moderiere das hier. Das ist schon. Und
danach kam ja dann, also von Spanien. Ich meine, wir reden dann natürlich erstmal über eine Ära, die sie geprägt haben. Aber wenn man sich die jüngsten Turniere der Spanier anschaut. Und sich auch das Alter der Trainer anschaut.
Die haben natürlich dann auch mit Lopetegui mal ein richtiges Problem gehabt, der dann schneller wieder weg war, als er eigentlich kam. Und
auch
dann
jüngere Luis Enrique gehabt.
Ja, war aber also guter Trainer, der hat dann privat einen schweren Schlag erleiden müssen. Deswegen hat das ja keine Ära werden können.
Ja. Aber diese Ära damals, ey, das war ja wirklich das Krasseste. 2:8, 2:10, 2:12, wir kommen ja jetzt auch ins Finale.
Ja.
Ich hatte so eine Angst aus deutscher Sicht. Das Finale haben wir dann auch, ich und ein Kumpel zusammen bei uns in der Halle da moderiert. Und ich habe wirklich mit, das klingt jetzt so dumm, aber damals als, wie alt waren wir da? 20, 21, mit zittriger Stimme irgendwie da irgendwie versucht so, los, jetzt feuern wir mal alle Bastian Schweinsteiger an. Und ich dachte, oh Gott, ey, wenn Torres und Co. einmal ernst machen, dann sieht das ganz schön dünn aus für uns.
Man sieht aber dann auch wirklich das Kräfteverhältnis, also nochmal auf Russland zurückzukommen, in der Verlängerung gegen Oranje, also Oranje mit 3:1 entzaubert und dann aber völlig stumpf.
Vielleicht auch ein bisschen platt gewesen, ne?
Mag sein, völlig stumpf, aber dann auch mit 0:3 dann wiederum gegen Spanien im Halbfinale verloren. Das will ich noch schnell ergänzen, weil wir gerade uns auch kurz mit Russland und mit der Bilanz so bei großen Turnieren beschäftigt haben. Also das war vielleicht der erfolgreichste Sommer, den sie so in der jüngsten Vergangenheit hatten, denn WM 2010 dann verpasst, EM 2012 als auch WM 2014 und bei der EM 2016 jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden.
Gut, dass die WM 2018 in Russland war.
Ja, genau, aber
da waren sie auf jeden Fall dabei.
Wir reden ja hier von einem riesigen Apparat, also das größte Land der Welt mit einer wirklich großen Fußballtradition.
Vielleicht war Güss Hiddink, ich weiß nicht, wie lange er danach noch im Amt war, muss ich zugeben. Ich glaube, er war sogar nur für das Turnier im Amt, ehrlich gesagt. Ich weiß es gerade nicht. Ich bleibe bei meiner Theorie. Guckt es euch an, welche Mannschaften der Mann trainiert hat. Der macht irgendwas mit denen. Und ich will jetzt nicht wieder auf diese Dopinggerüchte hinaus, sondern er ist wirklich so ein Projektmanager, wie er Jürgen Klinsmann 2006 bei den Deutschen war. Es gibt ja solche Trainer, die so projektmanagementmäßig wirklich richtig gut arbeiten können. Du musst eben auch Glück haben, dass du eine gute Generation hast. Aschavin, dann hattest du, wen hattest du noch? Pogrebniak hattest du noch.
Ja.
Und das war's.
Pavlyuchenko.
Ja, gut. Aber dann hört es auch auf. Denn klar, die Jahre danach war nichts mehr, aber es ist wie mit den Portugiesen. Du hast eine goldene Generation. Ja. Da hast du dieses Fenster. Und danach, wenn du Pech hast, auch die Türken übrigens, 2-2 im Halbfinale. Hier jetzt im Halbfinale, wenn dann aber die Generation rund um Hakan Şükür und so weiter, wenn die dann irgendwann nichts reißt, dann werden die älter und dann fallen die weg. Ja, und dann stehst du da. Die Tschechen genauso. Die Tschechen hatten von 96 an 4, 5, 6, 7 richtig gute Jahre. Dann waren Rosický und Koller zu alt und dann wurde es wieder ein bisschen dünn.
Ja.
Also du musst auch Glück haben mit einer Generation.
So ist es bei Deutschland ja auch, wenn man ehrlich ist. 2014 WM, super, kannst eine durchgehen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht, aber... Ja. Wir sehen ja, wie es jetzt gerade läuft.
Ich finde das aber schön, dass wir heute auf sehr vielen Nebenplätzen unterwegs sind. Also man muss ja auch einem langen Turnier auch gerecht werden, aber das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, dass man mal zu jeder Geschichte irgendwie auch ein, zwei Sätze verliert, das klappt bisher ganz gut. Wo wir gerade über Sachen sprechen, fernab des Platzes, die Prominenz im Endspiel auf der Tribüne, die können wir vielleicht auch gerade mal durchgehen.
Ja.
Das ist wichtig. Also wir hatten im Ernst-Happel-Stadion in Wien Bundespräsident Horst Köhler, Spaniens König Juan Carlos, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die musste jetzt aber ohne Schwein hier da oben auskommen, und der spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero.
Gut.
Ja. Die alle ein Finale auf Augenhöhe erwartet haben, vor allem die es mit Deutschland halten, und alle am Ende enttäuscht wurden, denn es war, glaube ich, so das verdienteste oder das klarste 1-0 aus spanischer Sicht. Mhm. Was der Fußball in seiner Geschichte bis dahin gesehen hatte. 1-0 klingt jetzt erstmal gar nicht hoch, aber Deutschland hatte einfach nichts zu melden.
Ich wollte sagen, ich glaube, es gab, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht so, dass es so gefühlt quasi keine wirklich überzeugenden Chancen gab?
Ja.
Man kann von Glück reden, dass es nur 1-0 ausging, das ist erstmal dazu gesagt. Bei mir war es ja so, dass Innsbruck war ja nach der Vorrunde vorbei, also das war nur ein Vorrundenstadion, weil es eben so klein war, trotz Tivoli neu hat nicht gereicht, dass es Tivoli big wurde. Dann hat man gesagt, okay, 3 Vorrundenspiele, dann ist Feierabend. Aber ich hatte ja eine Akkreditierung, mit der man kostenlos in Österreich und der Schweiz Bahn fahren konnte.
Ah.
Und nachdem die Spiele in Innsbruck vorbei waren, bin ich wirklich, muss ich sagen, so ein bisschen traurig geworden und ein kleines Loch gefallen, weil ich gedacht habe, jetzt war ich da so nah dran und jetzt schaue ich das im Fernsehen an, war ich da im Halbfinale eben auf der Bregenzer Bühne, aber dachte ich mir dann da, im Stadion ist irgendwie cooler. Ich kann ja kostenlos fahren, jetzt fahre ich nach Wien. Und dann bin ich von Bregenz aus mit dem Zug, war ja zum Glück schon Österreich-Bregenz, auch wenn es von uns zu Hause nur eine Viertelstunde entfernt ist, bin ich nach Wien gefahren und dann war ich dort, aber ich hatte kein Ticket und gar nichts, gell? Da haben wir gedacht, na gut, was mache ich jetzt? Meine Akkreditierung hatte ich zwar, aber es stand nun mal in erster Linie Innsbruck drauf. Naja, dann bin ich da aufs Stadion geschlichen und dann sehe ich einen Lieferanteneingang.
Das ist jetzt
nicht dein
Ernst.
Einen Mann, der für Coca-Cola Waren anliefert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dringend man dem zeigen musste, wo er hinläuft, oder?
Nein!
Also es war natürlich so, ich hatte null Ahnung, was ich da mache und ich hatte null Ahnung, was ich tun soll. Aber ich bin mit dem Coca-Cola-Mann durch die Sicherheitskontrolle durchgehuscht, in meinem offiziellen UEFA-Outfit, das ja überall das gleiche war in Österreich und der Schweiz. Diese Volunteers, die kennt ihr ja, die stehen ja immer überall rum. Ja. Da hatte ich halt das Outfit an. Dann bin ich da rein und dann habe ich mir gedacht,
es gibt Superman, es gibt Volunteer-Man, ne?
Jetzt bin ich da im Stadion, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Hatte natürlich keinen Platz und gar nichts. Ich wusste, ich konnte ja schlecht da auch auf die Pressetribüne gehen. Offiziell durfte ich ja gar nicht da sein. Die offizielle Zuschauerzahl wird immer angegeben mit 51.428, aber es waren 51.429 Leute da, weil ich bin dann reingehuscht, bin aufs Klo gegangen, habe mein Volunteer-Outfit ausgezogen, ein Deutschland-Trikot angezogen, bin in die Fankurve gegangen und habe von dort aus das Spiel angeschaut. Und dann sind wir jetzt wieder da, wo wir ihr gerade schon drüber geredet habt. Ja, Deutschland hat nicht gut gespielt und Fernando Torres hat das Tor gemacht und der Kreis hat sich ein kleines bisschen geschlossen und schwuppdiwupp war Spanien Europameister und Fernando Torres der Siegtorschütze gegen Deutschland und Philipp Lahm und Jens Lehmann und wir haben das ja alles noch vor Augen, haben es nicht so ganz ideal angestellt. Und dann bin ich da nichts ahnend in der Kurve gestanden.
Also die Geschichte ist wirklich spektakulärer als, zumindest jetzt mal aus deutscher Sicht, als der Finalverlauf.
Mich wundert jetzt auch nicht, dass dein Format bei Eurosport Smarter mit Harter heißt. Das, die kannte ich noch gar nicht, die Geschichte. Das ist ja großartig.
Ja.
Always Coca-Cola.
Absolut. Ich war quasi der Cola-Lightman, der hinter dem Cola-Man hinterhergelaufen ist.
Also wir haben natürlich in der 33. Minute haben wir Fernando Torres, dem du wahrscheinlich, als du ihm auf dem Trainingsgelände begegnet bist und er dir vielleicht auch das einzige Interview überhaupt gegeben hat vor dem Finale, hast du vielleicht gesteckt, dass die deutsche Defensive nicht immer so auf der Höhe ist, denn wir haben das Bild alle vor Augen, Jens Lehmann im Tor, wir haben darüber gesprochen, Jens Lehmann war nicht ganz unumstritten, hatte sich auch im Turnier hin und wieder so ein paar Wackler erlaubt und er rückt raus, Missverständnis mit Philipp Lahm, der so ein bisschen Tempo rausnimmt, weil er eben mit Lehmann rechnet, dass Lehmann einfach den Ball aufnimmt, das Ganze nutzt Fernando Torres aus. 33. Minute kam mir bei weitem nicht so früh vor. Ich hatte immer im Hinterkopf
noch genügend auf der Uhr, ne?
Ich hatte immer im Hinterkopf, dass das Tor viel später gefallen ist, also vor allem im zweiten Durchgang. Und Spanien führte mit 1-0. Und am Ende sollte dieser Treffer reichen, weil Deutschland hatte dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. War auch kräftetechnisch, das ist jetzt wiederum deine Expertise im Stadion, deine Beobachtung.
Im Prinzip ist es egal, wie so ein Finale ausgeht, weil wenn du es verlierst, ist eh der Titel futsch. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland irgendeine Chance hatte. Also es ist 15 Jahre her, ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Aber ich meine, dass irgendein Spanier, vielleicht war es sogar Torres, auch noch den Pfosten getroffen hat. Weiß ich nicht mehr sicher, aber ich weiß, dass es Chancen gab ohne Ende. Und zwar nur für Spanien.
Jetzt kannst du uns noch mal mitnehmen, wie so das Live-Erlebnis ist, wenn man Xavi sieht. Also der Pass auf Torres kommt natürlich von Xavi. Das waren alles Pässe, wie an der Schnur gezogen. Aber du hattest das Gefühl, dass dieses Turnier 2008 auch die Sternstunde von Mittelfeldregisseur Xavi war. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, die Bayern wollten ihn 2008 anscheinend auch kaufen.
Das wäre mal was gewesen.
Nein, aber ich sofort die Sternstunde
gesagt, mach
die Geburt
das.
Von ganz vielen Sternstunden.
Ja, das stimmt. Ne? Also, bei Xavi hattest du natürlich so das Gefühl, also diese ganze Tiki-Taka-Welt in Spaniens Mittelfeld, da hatte er schon den Hut auf und er hat natürlich ganz, ganz viele Szenen eingeleitet. Man muss
mit Iniesta zusammen, muss man sagen.
Genau.
Es war natürlich schon ein wahnsinniges Mittelfeld, das dann auch bei Barca jahrzehntelang die Fäden gezogen hat.
Und ihm gegenüber, also den Spaniern gegenüber im deutschen Mittelfeld, in dem ganzen Turnier hast du im zentralen Mittelfeld so Leute wie Frings, Ballack, Rolfes, Hitzelsberger.
Ja, voll die Wadelbeißer.
Absolute Gegenteil von Xavi.
Ja, genau. Ja. Und das war für mich, auch wenn ich mit Xavi da leider nicht gesprochen habe, eigentlich der Spieler schlechthin.
Ja.
In diesem Turnier, ich mochte Iniesta auch gerne, wir haben ja schon drüber geredet, auch deswegen die Xavi-Folge, die wir hatten. Ja, es gibt keinen besseren für mich. Ich liebe Xavi auf dem Fußballplatz.
Ja, total geiles Mittelfeld.
Ich habe Michael Ballack immer sehr gemocht als Spielertypen. Der hatte auch am Ende dann die beste Chance. Das war, glaube ich, ein Schuss, der dann ans Außennetz ging. Aber es sollte am Ende nicht reichen. Der Traum war geplatzt, obwohl, muss man auch noch ergänzen, der bis dahin beste Torschütze des Turniers, David Villa, gar nicht auf dem Platz war. Der war angeschlagen, verletzt, konnte nicht spielen, umso mehr Fläche hatte Fernando Torres. Und er hat das Beste draus gemacht. Villa musste wahrscheinlich schon die Bratpfannen schrubben in Villarriba und Villarbajo, ja.
Ja, aber eine ganz tolle, also diese spanische Truppe, eigentlich diese ganzen 4 Jahre, ne? 8, 10, 12, da kam immer mal 1, 2 dazu, dann ging 1, 2 weg, aber so der Nukleus blieb ja, das ist einfach eine ganz, ganz geile Truppe gewesen.
Und trotz Niederlage sollte die deutsche Nationalmannschaft an diesem Turnier wachsen und 2010, glaube ich, dann auch nochmal mit ganz anderen Spielertypen, Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Özil. Und
ist heute meine Lieblingsmannschaft übrigens, die 2010er.
Den Fußballkontinent Afrika, aber damit auch die ganze Welt wirklich begeistern. 2012, 2014 der große Triumph. Also Joachim Löw ist im Nachhinein natürlich, gerade was das Turnier in Russland angeht, sehr viel nachgesagt worden. Aber es war schon wirklich eine extrem krass erfolgreiche Zeit.
Du hast halt das geschafft, diese Euphorie von 2006 mit rüber zu retten.
Ja.
Und das ist ja das, was man heute sagt, was heute so komplett weg ist. So diese Euphorie, dieses, ey, heute spielt Deutschland, wir machen mal den Fernseher an. Vor ein paar Tagen gab es das erste Testspiel von diesen drei Testspielen gegen die Ukraine um 18 Uhr in Bremen. Ja, das Stadion war voll, aber ich glaube, die Sofas zu Hause nicht. Also und das hat Joachim Löw geschafft, 2006 nach 2008 rüber zu retten. 2010, da ist auch wieder junge Spieler, die neuen Schweinis, die neuen Poldis. 2012, 2014. Und das ist ja auch eine Kunst. Vielleicht nicht immer alles zu erreichen, aber zumindest zu begeistern. Denn das würde den meisten heute ja schon reichen.
Und witzigerweise war im Vergleich zu heute, 2008 und dann auch 2006, wenn wir das noch mitnehmen wollen, also rein technisch der Kader bei weitem nicht auf dem Niveau, das wir heute als normal empfinden. Und wie du sagst, trotzdem braucht es vielleicht am Ende einfach diese Typen. Die Schweinis und Poldis mit blondierten Haaren neben Kanzlerin Merkel auf der Tribüne. Irgendwelche Dinge, die vielleicht ja einfach anders sind. Und entsprechend hat dieses Turnier sehr viel anderes geboten. Wir haben jetzt über Last-Minute-Siege gesprochen. Wir haben über Stromausfälle gesprochen, wir haben über Pizzakartons gesprochen, auf denen eine ganze Vorbereitung Platz findet für eine Europameisterschaft 1996 im Finale. Und mein Lerneffekt ist heute, also in der Folge, vor allem im Gespräch mit Bela, dass Gelassenheit irgendwo ganz entscheidend ist und Gelassenheit sich nicht nur auf dem Kommentatorenplatz irgendwo gut anfühlt und meistens dann auch zum Erfolg führt, sondern wahrscheinlich auch auf dem Platz. Ob die deutsche Mannschaft so viel Gelassenheit hatte. Also der Gesichtsausdruck von Michael Ballack gegen Österreich hat wenig Gelassenheit ausgedrückt.
Mario, hast du noch, ich meine, Bela hat jetzt auch ein, zwei Anekdoten rausgehauen. Hast du noch irgendetwas, was du heute noch nicht gesagt hast?
Ein letztes kann ich wirklich noch erzählen. Als das Finale vorbei war und ich im deutschen Fanblock stand, habe ich mir gedacht, was fange ich jetzt an mit dem angebrochenen Abend? Dann habe ich mir mein Volunteer-Outfit wieder angezogen. Bin im Fanblock nach unten gelaufen, an den Zaun hinter dem Platz und habe meine Akkreditierung dem Ordner gezeigt und habe gesagt, ich müsste da kurz durch. Und dann hat er das Tor aufgemacht und dann bin ich aufs Feld gelaufen, während die Spanier mit ihrem Pokal da rumgelaufen sind. Und dann bin ich eine Runde mitgelaufen.
Nein.
Und dann sind die Spanier in die Kabine und ich bin durch die Katakomben raus, zum Bahnhof, nachts um eins mit dem Zug zurück nach Bregenz und war um 9 Uhr morgens wieder im Allgäu.
Also bist du eigentlich der deutsche Saul Bay, bist du, oder? Also der
ich hätte jetzt eher gesagt, das war so ein Franz Beckenbauer in Rom-Moment.
Das ist ganz anders gewesen. Ich habe keinen Spanier angesprochen, ich habe nichts gemacht, ich stand einfach nur auf dem Platz, fand es toll.
Hast du ein Smartphone? Ich weiß es nicht.
Also zumindest hatte ich keins. Ich bin einfach ein bisschen da unten mit rumgelaufen. Es war schön, die zu sehen, wie die sich freuen. Und ich habe niemanden um ein Foto gebeten, ich habe niemanden angesprochen, ich wollte die feiern lassen und dann bin ich nach Hause gefahren.
Schöne Geschichte.
Wenn wir über den Ausgang des Bela-Battles noch sprechen wollen, dann finde ich, ist deine Geschichte, wie du dich auf das EM-Finale dank des Coca-Cola-Mitarbeiters geschlichen hast, für mich so ein bisschen der Fernando Torres. Also das war das Gleiche. Entscheidende Tor. Und entsprechend sage ich Gratulation. Du hast die Kommentatorenlegende Bela Riti in...
Das kann man so nicht sagen, weil der
hat... Die Anekdotenvielfalt vielleicht Pelé, nicht, aber ja, in der... Also zumindest in der Besonderheit oder in der Dreistigkeit vielmehr hast du ihn heute geschlagen. Insofern vielen lieben Dank, Mario.
Gut, der hatte natürlich einfach seine Eintrittskarte.
Ja, vielen Dank. Hans, vielen Dank auch für die Vorbereitung. Ich finde, man hat jetzt gemerkt, auch wie schwer das ist, so eine Folge vorzubereiten, weil einfach so viel drin ist. Aber ja, mein Lerneffekt ist einfach, wie torgefährlich und wie gut Lukas Podolski zu dem Zeitpunkt war und wie oft auch so diese ganze Mittelfeldbesetzung hin und her gewürfelt wurde. Heute ist ja so, du hast irgendwie so deine, sag ich jetzt mal, Goretzka-Kimmich und da wird relativ wenig dran gerüttelt, da kann Ilkay Gündoğan so viel Champions-League-Titel oder Kapitänsbinden mit Man City sammeln. Nein, der wird nicht spielen, weil in der Nationalmannschaft spielt er ja nicht so gut, es ist immer Kimmich und Goretzka. Damals hat man wild durcheinander getauscht. Also da kam dann ein Rolfes, ein Hitzelsberger, Clemens, Fritz, Ballack, Frings. Also das fand ich interessant. Da waren ja wirklich so viele Namen, die man ausprobiert hat. Das ist auf jeden Fall cool. Hast du noch
Ja, vielleicht noch so ein weiterer Lerneffekt, gerade bei großen Turnieren ist ja immer so diese Diskrepanz zwischen Vorrunde und K.O.-Runde, oft sehr groß, siehe Beispiel Oranje, und dass man da irgendwie auch nicht so den, also einerseits auch jetzt in der Aufbereitung eines Turniers da nicht den Überblick verliert, also dass man irgendwie auch nochmal erwähnen sollte, dass eben Italien als amtierender Weltmeister es gegen die unschlagbaren Spanier ins Elfmeterschießen geschafft hat. Mhm. Und das sicherlich auch ein Spiel ist mit ganz, ganz vielen Geschichten. Und trotzdem kann man es irgendwie jetzt nicht komplett hochwerfen und aufdröseln. Aber dass du am Ende eben auch diese Stromausfallgeschichte hast, die natürlich dann auch nochmal so eine Nebengeschichte erzählt von Pellaretti auf dem Parkplatz mit RTL. Mhm. So, dann denkst du dir, du hast jetzt dein letztes Spiel gemacht, und Pellaretti war ja damals auch noch in einer Situation, wo er wusste, es gibt noch ein paar Turniere, die ich kommentieren und begleiten darf, aber auf einmal bist du so der, also zumindest im deutschen Raum so der Superstar, ja, weil du hast etwas gemacht, was eigentlich jeder machen würde, aber auf eine ganz besondere Art und Weise, und Mario, das Angebot an Bela, dass du mit ihm nochmal zum sehbehinderten Kommentar gehst,
ja, klar,
das
nicht gut,
könnte eine eigene Folge werden, ja.
Danke, Hans. Wenn ihr übrigens uns zu Hause noch nicht folgt bei Instagram und bei Twitter, folgt uns einfach, und bei Spotify übrigens kann man uns auch folgen und das Ganze auch noch bewerten. Da würden wir uns sehr freuen, denn uns bringt das natürlich auch was, im Algorithmus da so ein bisschen nach vorne gespült zu werden. Von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, tut das sehr gerne. Das war Folge 176. Nächste Woche, das schon mal als kleines Teasing vorweg, wird es wieder darum gehen, dass Deutschland gegen Österreich im letzten Gruppenspiel gespielt hat. Damals wäre man froh gewesen, wenn eine vergebene Chance von Mario Gomez der einzige Aufreger gewesen wäre, über den man hinterher gesprochen hat. Bis nächste Woche.
Macht's Bis gut. Nächste Woche. Hat Spaß gemacht.
Ciao. Tschüss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.